Ungefähr so sieht's draußen aus.
Ziemlich windig.
War ein guter Wind, oder?
Ich dachte, du machst ein Nike-Product Placement.
Swoosh. Swoosh. Das ist der 13. Nicht Freitag, sondern Donnerstag. Heute war Dönerstag auf der Arbeit. Wir haben Döner gegessen.
Dick.
Ja.
Geil.
Podcast-Höhle, wie immer. Ja, windig draußen. Sonne ist weg. Stimmung ist weg. War nie da.
Wir sind da.
Wir sind da. Es geht.
Dönertag in der Arbeit. Ja, Falafel. Gab es Falafel da?
Falafel-Dinner, ja.
Oh, gut.
Dinner.
Bei Dodoi?
Nee. Nee, nee. So, wir probieren gerade so ein paar Dönerläden aus in der Region. So gucken, wo es am geilsten schmeckt. Es ist die zweite Woche, das heißt der zweite Laden. Das ist
immer dieses Eat Regional und so, ne? Das ist so quasi.
Man braucht.
Essen bei der regionalen Dönerbude.
Genau. und auch so eine Konstanz im Leben, dass man regelmäßige Rituale hat.
Genau.
Das ist wichtig.
Donnerstag steht für Dönerstag. Möglichst also alles in seinem Alltag quasi so einfach wie möglich gestalten, damit man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann. Mittwochs isst man Matt, dienstags isst man Datteln und Montag isst man Mohrrüben und Freitag isst man Früchte. Ich wollte noch Früchte reinbringen. Okay. Guck. Und schon Max, Ernährungsplan erstellt.
Max Petzler, Ernährungsberater.
Was geht ab?
Du machst ja auch Ernährungslehre.
Oh.
Ich sehe das Buch, deswegen muss ich gerade.
Können wir über was anderes reden?
Okay.
Die Schüler sollten jetzt kritisch überprüfen, was die Deutsche Gesellschaft für, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat so 10 Sachen rausgebracht, was sie sagen, was gut ist für den Körper. Und dann ist auch dieses Take 5 dabei. Kennst du das aus Amerika, dieses Prinzip?
Ja.
Nimm 5. So. Und dann sollten die mal so ein bisschen kritisch recherchieren, warum, wieso das Ganze so vielleicht wichtig ist und was dazu so gesagt wird. Und natürlich hat niemand irgendwas wissenschaftlich Vernünftiges dazu so richtig gefunden. Und es war so, natürlich macht es Sinn, Gemüse und Obst am Tag zu essen. Und überall steht nur, ja, es senkt das Risiko für Herzkrankheiten. Und nirgendwo steht, warum. So, also für die Schüler ersichtlich. Klar, wenn du jetzt irgendwie in der Uni so Uni-Bücher aufschlägst und dann so voll reinsteigst, könntest du das natürlich irgendwie wahrscheinlich rausfinden. Aber ich finde es so nervig, dass quasi dann so Schüler oder jemand, so alltägliche Person, sage ich mal, nicht hingehen können und sagen können, hey, mich interessiert das bei Ernährung. Mhm. Ich gehe auf diese Seite und da finde ich alle Antworten. Sondern es ist so, ja, ich verlasse mich mal auf das, was die DGE sagt, auch wenn es irgendwie merkwürdig verklingt bestimmt bei manchen Sachen. Okay, dann ist es so. Finde ich irgendwie nervig, deswegen hasse ich das Thema. Hm. Wollte ich nur begründen.
Hm. Hm. Ja, ich habe, das ist schon ein paar Wochen her, ich ganz viel so Videos geguckt zu dem Thema. Forschung im Bereich Ernährung. Dann war für mich so klar, okay, alles irgendwelche, also alles Lappen. So, also im Sinne von, man versucht. Also mein Eindruck war, dass viele Ernährungswissenschaftler versuchen, halt nach wissenschaftlichen Methoden irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen.
Mhm. Merken funktioniert leider so nicht, richtig?
Also ja gut. Also rein von der Methodik her schon. Problem ist aber, wenn du zum Beispiel herausfinden willst, ob irgendeine bestimmte Verhaltensweise in Bezug auf die Ernährung oder bestimmtes Lebensmittel irgendeine Auswirkung hat auf irgendwas anderes, dann ist halt immer die Frage, wie findest du heraus, was die Leute tatsächlich zu sich nehmen? Und einer der größten Kritikpunkte, den ich da rausgehört habe, war, naja, wenn du Leute fragst, hey, wie viel Brokkoli hast du in den letzten 12 Wochen gelesen? Und dann sagen die Leute, gegessen, dann, ja, 2 Brokkoli.
Hm.
Also die Erinnerung daran und die Einordnung ist oft irgendwie schwierig. Und
um das noch zu ergänzen, weil du sagst, die wissenschaftlichen Methoden, auch die stoßen in gewissem Maß an ihre Grenzen, weil dann auch zum Beispiel das erhoben wird, so nach dem Motto, es gibt zum Beispiel das neueste Video von hier, kurz gesagt, ist Fleisch ungesund, gibt es zum Beispiel.
Und? Muss ich sterben?
Nee, in der Regel nicht. manche schon. Also kann ich gleich kurz davon berichten, das ist ganz interessant. Aber da wird auch nochmal darauf eingegangen, warum es so schwierig ist, über Ernährung so vernünftige Schulen zu machen, weil die sagen auch so, das Problem ist zum Beispiel, dass die meisten Leute, die kein Fleisch essen, leben generell gesünder als Menschen, die Fleisch essen.
Das ist gar nicht Fleisch der entscheidende Faktor, sondern vielleicht
Sport. Frische Luft, Spaziergänge, nicht rauchen.
Mental Health.
Und so weiter. Du kannst quasi.
Das ist nicht auf eine Sache reduzieren, das ist die Kombo.
Richtig, und das ist so das Problem, dass du halt das nie ausschließen kannst. Selbst wenn du die ganze Zeit Leute zu dir holst und sagst, ja, wie viel Fleisch essen sie, dann kann er sagen, 1 Million Gramm, aber du weißt überhaupt nicht, welchen Einfluss das hat, weil vielleicht raucht er auch, vielleicht hat das. Und du kannst gar nicht so viele Gründe quasi abfragen, wie dafür verantwortlich sein können, weil da haben wir auch noch die genetische Disposition gar nicht so mit drin, so, ne, wie ist quasi, wie ist die Veranlagung für Herzinfarkte, für, ne, Stroke, Hirnschläge, Starkanfall, genau, und so. Und das kannst du nicht abfragen. Und dadurch stoßen da diese wissenschaftlichen Methoden voll an ihre Grenzen, weil die das nicht hinkriegen, zu operationalisieren und irgendwie Variablen dafür zu finden, die man testen kann. Mhm. So richtig. Das ist ein bisschen doof. Deswegen ist das Thema einfach doof, wissenschaftlich zu betrachten. Ich fand das eben so gut, weil du so auch gesagt hast, also außerhalb des Podcasts, so, naja, gut, dass du Pedder hast, das ist ja so Hard Science und so, ne? Und da war für mich so der klare Unterschied, aber dass ich das Gefühl habe, die Pädagogen und kann auch Psychologen und keine Ahnung was alles und auch Geschichte ist ja auch im Prinzip subjektiv geschrieben so, die sind sich darüber bewusst. Also ne, du hast so Primärquellen, Sekundärquellen, ordnest sie kritisch ein und so und das in Pädder auch. Du hast da Theorien von irgendwelchen Leuten, von Freud, der sagt, hier orale Phase, keine Ahnung, Oedipus-Komplex und das ordnest du quasi kritisch ein. Du bist dir quasi darüber bewusst, okay, das ist nicht die Wahrheit, die alles betrifft, weil es geht um Menschen und Menschen sind so vielseitig, das funktioniert nicht. Und die Biologie versucht das ja quasi eigentlich gar nicht so allumfassend zu treffen, sondern die guckt sich immer so eher den chemischen Part an und wie ist der Körper aufgebaut und trifft davon Aussagen, die relativ gut belegbar sind, aber nicht über das Verhalten zwingt. Da wird es auch immer schwammig in Bio. Und die Ernährungslehre, habe ich das Gefühl, schnappt sich zum großen Teil diesen schwammigen Teil und sagt, hey, das ist jetzt unsere Wissenschaft. Und, also ich will ja nicht Unrecht tun, der Ernährungslehre, aber vielleicht sagen die auch von sich so, hey, das ist alles so ein bisschen schwammiger, nur ich sehe es so nicht und jetzt muss ich es irgendwie unterrichten und denke mir, ja.
Du denkst dir, Bro, do you even science?
Do you even science, korrekt. Das ist so ein bisschen merkwürdig, das sind so meine Probleme mit damit.
Was ich auch spannend fand in dem Kontext waren Metastudien.
Oh, wir haben über Metastudien gesprochen letztens. Ich habe meine Schüler gefragt, ob wir wissen, was Meta bedeutet in der 8. Klasse und gesagt, wir wissen nicht, was das bedeutet.
Und? Dann hast du es denen erklärt?
Ja, ich habe gesagt.
Dann erklär mal.
Philo und so. Ich hab das versucht, denen so aus dem Deutschunterricht erstmal zu erklären. So nach dem Motto, ja, wenn ihr eine Lektüre lest. Und dann habt ihr einen Dialog zwischen zwei Personen, Peter und Paula. Und Peter und Paula unterhalten sich über irgendwelche Dinge. Und ihr sollt jetzt aus der
Pommes.
Was? Pommes zum Beispiel. Das war jetzt nur woher kommt das? Meine ganzen Fünftklässler rasten immer völlig aus.
Der Witter im Kopf.
Ah, daher, okay.
Ich auf der Autofahrt, habe ich geguckt letztens.
Ah, okay.
Ich war Beifahrer, das ist legit.
Okay, verstehe.
Deswegen habe ich das auch gerade gesagt, in der Hoffnung, dass es irgendwer, dem ich das geguckt habe, hört und dann weiß ich, dass die Person das gehört hat und dann ist es lustig.
Okay, weil ich habe gemerkt,
so diese kleinen Placements zwischendurch.
Ich habe gemerkt, das triggert voll hart gerade
die ganzen Kids. Der arme Kids Kerl triggert so. Auch die ganze, ich fand es, ganz kurzer Exkurs, ich fand es super spannend, der Typ hat Tourette und geht dann durch den Kölner Zoo in dem einen Video, was ich geguckt habe.
Das Neueste, glaube ich, habe ich heute irgendwie auf der Schatzseite gesehen.
Und zum einen, ja gut, ist es halt, dient es so ein bisschen der Belustigung, weil er halt ja irgendwie nach meinem Geschmack irgendwie nicht nur irgendwas randommäßig schreibt, sondern irgendwie kontextspezifisch. Sagt, genau, ja, sagt oder
laut. Ach, hast du schreit gesagt, ja. Schreibt, verstanden. Okay.
Und das ist immer so kontextspezifisch, was halt irgendwie sehr nachvollziehbar assoziativ ist. Also es ist nicht so, dass du denkst, hey, wie kommt der jetzt darauf? Sondern er sagt irgendwas über Affen, wenn er Affen sieht und das halt dann mit so Schimpfwörtern drumherum. Mhm. Ich sag nicht, dass das irgendwie die Krankheit lustig ist, aber er verpackt das.
Ich ist ja sagen,
auch Comedian, wenn du so möchtest.
Ne? Das ist ja auch
so ein Comedy-Channel auch.
Ich wollte sagen, das Prinzip des Kanals. Also genau, ne, darum geht es ja auch quasi erstens wahrscheinlich so eine Awareness dafür zu schaffen, das so ein bisschen populärer zu machen, dass Leute darüber sprechen. Ja. Und auf der anderen Seite zu zeigen, hey, das ist ein normaler Mensch. Und, ja,
und das, alles ist cool. Das fand ich halt super geil, weil wenn du so ein 10-Minuten-Video nimmst von dem, hast du 2 Minuten so halt live in Action ihn quasi und dann immer so eine halbe Minute oder eine Minute, wo er einfach Dinge erklärt, wo Leute Fragen stellen zu der Krankheit und er sagt dann, hey, das ist so und so. Mhm. Und da habe ich voll viel gelernt über Tourette in dem kurzen Schnipsel.
Mein ganzes Wissen über Tourette kommt von South Park. Weißt du noch, als Cartman fake, dass er Tourette hat, damit er alle beleidigen kann im Supermarkt?
Ja.
Nee, aber ja, ich glaube, dass das voll gut funktioniert, weil echt so in verschiedensten, wie soll ich sagen, Gruppen, in denen ich so bin, ob es im Leichtathletik ist oder halt in der Schule und so, kriege ich was davon mit. Das heißt, der ist irgendwie so ein bisschen à la Munde, die Leute kriegen so ein bisschen Awareness dafür, das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, und es ist halt wirklich, ich finde es unterhaltsam teilweise und daher kommt auch Pommes.
Ah, daher kommt es also. Jetzt kann ich es, gut, jetzt weiß ich bei den Kleinen Bescheid.
Gut, die waren bei Metastudie. Genau. Pommes, ich kam auf Pommes wegen Peter Paula und Paul. Und Paula.
Genau. Peter und Paul, La, Paul, Paula, egal. unterhalten sich und ihr als Schüler nehmt quasi die Metaperspektive ein, wenn ihr über dieses Gespräch etwas schreiben wollt, nach dem Motto, die Gedanken von denen formulieren sollt oder sonst irgendwas. Mhm. Oder dann habe ich gesagt, wer hat Philosophie? Haben sich zwei gemeldet und habe ich denen nochmal das versucht zu erklären, so Metaperspektive, auch so eine Metaebene einnehmen und so. Haben die nicht so ganz gecheckt. Aber das Deutschding hat das, glaube ich, geholfen und einfach die richtige Erklärung mit Meta-Analysen, so nach dem Motto, oder Metastudien. Eine Studie geht hin, also
Macht eine Studie über Studien.
Richtig. Wir haben zum Beispiel, also angenommen, es gibt eine Forschungslandschaft zum Thema gelbe Sonnenblumen. Dann machen das zum Beispiel welche, eine bestimmte Forschungseinrichtung über Süddeutschland, Norddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland, habe ich glaube ich vergessen. Nehmen wir mal nur diese vier und jetzt könnte man ja sagen, boah, das
Osten ist voll... Osten wird häufiger vergessen. Wiederaufbauen.
Oh, abgehängt. Nee, ist kein gutes Beispiel. Europaweit. So. Das heißt, wir haben ganz viele Studien über Sonnenblumenfarben. So.
Ja.
Und jetzt gibt es Studien, die dann hingehen und sagen, okay, wir wollen gucken, was ist denn jetzt eigentlich entweder der Durchschnitt von diesen ganzen Sonnenblumenstudien, so nach dem Motto, wie ist denn jetzt eigentlich die Farbe von Europa, weil wir haben nur ganz viele Einzelstudien. Oder Metastudien können auch hingehen und sagen, wir wollen die Güte überprüfen von diesen Studien. Das heißt, sie setzen so einen Cut, so nach dem Motto, naja, wir haben jetzt zwar 100 Studien, die wir überprüfen wollen und das Ergebnis wissen wollen, aber 30 davon sind nicht unter wissenschaftlich vernünftigen Methoden quasi zustande gekommen. Deswegen rechnen wir die schon mal raus.
Mhm.
Und dadurch kommen dann Metastudien oft zu einem anderen Ergebnis, als wenn du jetzt irgendwie jetzt so als Laie gebündelt versuchst, irgendwie anzugucken und das zu vergleichen. Natürlich muss man dazu noch sagen, dass Meta-Analysen auch quasi dann nochmal eigene Interessen verfolgen können. Das heißt, die können im Prinzip nicht unbedingt bewusst verfälschen, aber betrachten die Studien, was auch immer die Studien gesagt haben, auch wieder aus ihrer Perspektive, ihrer Forschungsfrage. Heißt, es kann sein, dass diese Studien alle auch noch ein bisschen was anderes ausgesagt haben, aber die Perspektive dieser Metastudie ist halt quasi dann aus ihrem Eigeninteresse heraus.
Mhm.
So viel zu Metastudien und Meta-Analysen. Wieso kamst du da drauf?
Weil es wohl, es gab irgendwie zum...
Ich habe gerade vorhin einen Lehrer aushängen lassen, oder? So voll erklärt, so
schon,
hey,
schon hört
mir zu, ich erkläre das.
Ja, bin kurz eingepennt, deswegen
sorry, weiß ich, kein Ding. Gesagt hast. Ich habe meine Präsentation vergessen. Aber wie kommst du darauf?
Ich kam darauf, weil es wurde so eine Aussage, die mal so ein bisschen in den News war, so ein bisschen auseinandergepflückt, nach dem Motto, Rotwein trinken verhindert das.
Rotwein trinken ist gesund so, dieses eine Glas am Tag ist voll gut.
Genau.
Dann, voll Idioten, die das sagen. Oder? Was hat die Meta-Analyse gegeben?
Ja, das war ganz lustig. Es wurden irgendwie so ganz viele Studien rangezogen und daraus quasi Erkenntnisse aggregiert.
Ja.
Und dann kamen halt Aussagen raus zu bestimmten Lebensmitteln, unter anderem Rotwein, die dann gesagt haben, hey, das senkt irgendwie das Risiko auf bla bla bla. Keine Ahnung, Herzerkrankung.
Ja.
Aber wenn du die einzelnen Studien angeguckt hast, dann war die Aussage immer halt sehr, sehr schwammig oder halt sehr vorsichtig oder halt gar nicht vorkommt. Also
okay.
Irgendwie hat diese Aggregation eine Aussage herbeigebracht, die du so in den einzelnen Studien gar nicht gefunden hast. Das war so nach dem Motto, hä? Irgendwie,
also quasi, das kann man auch an Metastudien quasi kritisieren. Das ist, was
ich noch
versuchte, so ein bisschen einzupflegen. Dieses, das ist halt eine eigene Forschungsfrage und wenn die sagen, wir wollen herausfinden, dass Wein gesund ist, oh, dann kann man das irgendwie auch vielleicht da rauslesen. Oder halt auch ein bisschen cheaten.
Ja. Ich meine, das ist wie, ich meine, wer macht Studien? Studien machen Menschen. Menschen haben irgendwelche Ziele, die sie verfolgen und ja.
Und meistens, um da noch so ein bisschen aus der Erfahrung aus der Uni zu sprechen, wir haben da ja, ich habe ja quasi auch in der Lehrschule gearbeitet, wo auch Forschung betrieben wurde, in Pädagogik, da kann man auch forschen. Nee, und da hat man ja auch gemerkt, da gibt es halt ganz viele verschiedene Wissenschaftskreise, die konkurrieren und alle haben quasi, es ist nicht so, als wäre das so, die Erde ist flach gegen die Erde ist rund, sondern es sind halt quasi auf den ersten Blick richtige Aussagen, die da konkurrieren. Also es ist nur die Frage, wer ist richtiger und so. Das heißt, da kann man nicht sagen, der eine ist ein Vollidiot, der andere nicht, sondern es ist einfach so, wir stecken ganz viel Geld in die und die Frage und die anderen stecken in eine ähnliche Frage mit einem anderen Fokus und da wird um Gelder konkurriert, weil die DGFE, die Deutsche Gesellschaft für, warte mal, das ist die DGE, DGFE, Forschungsgesellschaft, DFG, die Deutsche Forschungsgesellschaft, die DFG, zum Beispiel fördert, also gibt Geld aus an bestimmte Forschungsprojekte und um dieses Geld werben dann Lehrstühle, indem sie sagen, hey, das ist unser Antrag, wir haben die und die Ergebnisse schon, wir wollen da weiterforschen, bitte gebt uns Geld. Und das machen sehr viele. Und dann gibt es immer so Trends in der Forschung, seit dem Motto, keine Ahnung, was jetzt gerade ein Peda-Trend ist, aber weiß ich nicht, man möchte jetzt auf jeden Fall irgendwie klare Studien dafür haben, dass Gewalt in der Erziehung scheiße ist. So. Dann werden eher solche Studien natürlich gefördert, wenn das gerade quasi en vogue so ist, dann und nicht irgendwas anderes, was jetzt auch gar nicht negativ ist, sondern dann wird das Geld da reingesteckt. Und so wird das Geld verteilt und deswegen wird auch Forschung immer meistens oder oft wegen dieser Gelder relativ nicht so divers betrieben, wie man sich das vielleicht gerne wünschen würde, weil es ist halt nicht gratis, Forschung zu betreiben und ja. Leute brauchen Gelder und die gibt es halt für bestimmte Themen eher und für bestimmte Themen weniger.
Ich glaube, wenn man da die Perspektive, wenn man Geld nochmal als was anderes betrachtet, als einfach nur zu sagen Geld, und wenn man sich Geld mal als
Hühner, Hühner,
genau.
Hast du heute gelesen, Kükenschreddern ist wieder erlaubt. Es gab dieses Gerichtsurteil, dass so, dass männliche Küken, die quasi nicht, ne, irgendwie
nicht
das bringen, werden. Dass sie nicht geschreddert werden dürfen. Oder beziehungsweise gab es den Antrag und der wurde heute, glaube ich, abgelehnt. Es dürfen weiter Küken geschreddert werden.
Das ist so, irgendwann, wenn unsere Enkel sagen, boah, krass, so, erst war das so mit Menschen, so diese Massenmorde, dann Tieren, was ist der Unterschied so? Für uns ist das halt irgendwie normal gerade.
Ja.
Also ich glaube schon, dass das kommen wird. So.
Ja, glaube ich auch.
Das wird echt komisch sein. Egal, ich habe eine weiße Weste, ich sage, ich habe seitdem ich denken konnte, nicht kein Fleisch gegessen.
Keine Hühner mehr geschreddert.
Ja.
Aber du wolltest was sagen?
Genau, wenn man jetzt Geld nimmt und sagt, Geld ist quasi geleistete Arbeit in der Gesellschaft, so gespeichert in irgendeiner Form, Papier oder was weiß ich.
Diese Energiewährung, so halt eine Währung für Leistung.
Ja, genau, so nach dem Motto, ich habe es getan, jetzt habe ich dafür irgendwie, jetzt habe ich das quasi irgendwann als Guthaben und kann das dafür benutzen, dass irgendwie Dinge passieren, die mir wichtig sind.
Mhm.
Quasi und Geld als so quasi.
Lohn, Belohnung oder so, oder
was? Ja, sowas wie, wenn wir jetzt über so Forschungsgeld auch nachdenken, ist so nach dem Motto, Geld ist das, was so das Interesse einer Gruppe von Menschen irgendwie repräsentiert. Und wir sind 100 Menschen und 50 von den Menschen sagen, boah, ich bin gerade voll neugierig, was dieses Thema angeht. Und man hat halt nur beschränkt Geld und sagen, hey, die Mehrheit von uns will halt, dass diese Frage beantwortet wird. Dann ist plötzlich gar nicht dieses Geld irgendwie sowas nach dem Motto, ja, es sollte eigentlich verteilt werden, sondern warum ist es eigentlich genau legitim zu sagen, weil halt, wenn wir da gerade ein großes Interesse verspüren als Gruppe, dass wir auch der Frage als erstes nachgehen. Das ist ja, Geld ist an der Stelle so eine Art Priorisierungsfrage, weil es halt irgendwann endlich ist. Ne?
Ja.
Und deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob das so smart ist zu sagen, ja, wir versuchen das einfach breit zu streuen oder wir kanalisieren das und machen halt wenig Forschung, aber in bestimmten Bereichen, die uns gerade wichtig sind. Also ich wüsste gar nicht, ob das eine besser ist oder schlechter ist.
Ja, ich glaube, dass, was man sich dann vielleicht so wünschen würde, so in so einer Utopie wäre eher, dass quasi das Land quasi einen Topf hat und Geld in die Forschung steckt, ohne Interessen zu berücksichtigen. Das ist quasi so freie Forschung, so hey, Grundlagenforschung und so, das ist ja gerade so ein bisschen diese Beschwerden immer, so Grundlagenforschung kriegt zu wenig Aufmerksamkeit, es geht verloren, bla bla bla. Und es ist eher zweckgebundene Forschung, so nach dem Motto, hey, bisschen wie in der Industrie, so wir wollen gerne, dass das Produkt XY besser wird oder wir wollen das und das lösen. Forsch bitte in die Richtung, damit wir das lösen können. Und früher war das ja so ein bisschen anders. Ne? Früher war es so, wir wollen irgendwie Wissen erlangen und keine Ahnung, so ein bisschen Forschung.
Forschung also, der Forschung.
So ein bisschen freidenkend, so ein bisschen vielleicht, also negativ wie positiv, halt weniger zweckgebunden, könnte man sagen. Kann man, glaube ich, verschiedene Perspektiven drauf haben. Also ich glaube, es kann Vor- und Nachteile haben.
Ja, ich stehe immer gerade, also ich finde, das Negativbeispiel, was man nehmen könnte, wäre, mal angenommen, es gibt diese Gleichverteilung, so nach dem Motto, ja, also wir haben halt das ist nicht zweckgebunden und jeder hat das Recht zu forschen, ja, jeder kriegt Kohle dafür. Und alle machen irgendwie so Forschung im Bereich Ernährungs. Also, und du denkst dir, hey, das ist einfach methodisch irgendwie Bullshit, dann lass es sein. So, so da die Kohle verbrennen, gib das Geld doch lieber an die Quantenphysiker, die da irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Atomkraftwerk irgendwie versuchen zu bauen. Also ich glaube, dieser Mechanismus der Selektion an der Stelle, der kommt ja nicht, also der ist ja nicht irgendwie so, dass sich irgendeine Gruppe von Menschen so überlegt, ja, wen wollen wir ausschließen, wen wollen wir böse. Ich glaube, das ist einfach was ganz Gesellschaftliches, was Natürliches und man entwickelt sich dorthin, um halt effizienter zu werden und einfach auch quasi die Ressourcen, die man hat, irgendwie bewusst in eine Richtung zu treiben, von der man glaubt, dass sie die beste ist aktuell.
Und genau, dann ist erstmal die Frage so, wer beschließt oder wer glaubt gerade, was das Beste so ist. Ne? Sind das jetzt irgendwie, keine Ahnung, da müsste man jetzt, also es soll gar nicht verschwörungsmäßig klingen, aber da müsste jetzt natürlich gucken, wer sitzt so in der DFG, wird irgendwie auf die letzten 30 Jahre oder so, werden irgendwie immer ähnliche Sachen gefördert und sind die Ergebnisse quasi auch so vielversprechend, dass man sagen kann, okay, diese Gruppe hat die Berechtigung zu entscheiden, was gerade wichtig ist, also kommen quasi Ergebnisse vernünftig raus und so. Das wäre natürlich spannende Sachen, um denen diese Legitimation zu geben, dass man sagt, wir vertrauen euch, ihr sollt das Geld verteilen, wie das verteilt werden sollte. So. Wenn man, sag ich mal, diesen Anspruch hat, wir wollen das vernünftig nutzen und so weiter, weil sonst könnte man auch sagen, okay, irgendwie zieht ihr aus Sachen Geld ab oder verhindert, dass manche Sachen Geld bekommen und das, was das Geld bekommt, verkackt irgendwie und funktioniert nicht richtig, und aber ihr müsst euch nicht hinterfragen und so. Sowas kann ja sein, aber das weiß ich nicht, wie es da gerade aussieht.
Also ich kenne die Gesellschaft nicht mehr, ich wusste gar nicht, wie die besetzt ist und wer da irgendwie.
Da gibt es auch ganz viele verschiedene Institute. Es gibt ja auch, sag ich mal, Firmen, die ja auch Forschung fördern und so. An der Uni Köln wurde immer wieder protestiert, dass da auch eine so Militärforschung, dass halt nicht Geld von der Bundeswehr angenommen werden soll und so weiter und so fort. Gibt halt verschiedenste Geldgeber mit verschiedensten Forschungsinteressen, so, ne? Erstmal ganz neutral gesprochen. Und ja, ich finde von meiner Grundaussage, ohne jetzt das alles logisch, ohne alles, wie soll ich sagen, realistisch begründen zu können, finde es eigentlich am besten, wenn, wie soll ich sagen, Wissenschaft in allen möglichen Facetten betrieben werden kann und nicht irgendwas verhindert wird. Und auch, wie soll ich sagen, im ersten Blick unnütze Forschung vielleicht vernünftig, also wie soll ich sagen, dass sie eine Chance bekommen, um erstmal so weit zu gehen, zu sagen, hey, deswegen wollen wir daran gerne forschen, dass man quasi erstmal in diesen Status kommt, dass wir begründen können, dass wir begründen kann, warum das sinnvoll ist, das zu erforschen. Weißt du, was ich meine?
Okay. Aber verhindern wäre verhindern für dich auch, wenn es jemand einfach nicht schafft, irgendwie zu überzeugen, dass seine Forschung wichtig ist?
Nee. Nein, das meine ich damit nicht. Das meine ich, die Person sollte nur die Mittel haben, die Chance zu haben, jemanden zu überzeugen. Wenn man sagt, okay, wir geben dir gar nicht die Chance, weil du kriegst irgendwie nicht einen Mitarbeiter und du kriegst gar nichts und du kannst überhaupt nichts, keinen Zugang dazu, das finde ich halt, das wäre verhindern so. Aber wenn du sagst, pass auf, irgendwie, keine Ahnung, nimm dir ein halbes Jahr, und am Ende messen wir und gucken, hey, hast du einen Antrag gestellt, wir können entscheiden über diesen Antrag und der ist vernünftig und nicht vernünftig. So, das ist voll fein, das ist halt irgendwie okay. Obwohl man da auch wieder gucken muss, ob das eher so eine Art Wettbewerb aus der Wirtschaft ist oder ob das auch in die, also wie gut das zu Universitäten passt. Da bin ich zu lange jetzt auch raus. Also dieses Prinzip des, wir messen dich quasi an Erfolg, das ist, glaube ich, so nicht zwingend in der Wissenschaft immer so der Weg.
Es widerspricht doch auch der eigentlichen Idee. Also wenn du jetzt sagst, du forschst, um Erfolg zu haben, dann ist das ja ein bisschen im Widerspruch, weil eine solide Forschung geht ja hin und sagt, naja, ich habe eine Idee oder ich habe eine Theorie und guck, ob ich die widerlegt bekomme. Und wenn du das Ergebnis vorher schon kennen würdest, du bestätigst quasi nur Dinge, wo du sehr hohe Wahrscheinlichkeit sagen kannst, ja, kann ich irgendwie greifen oder nicht, dann ist das so, geht weg von diesem ganzen Experimentiergedanken und dem
richtig, aber genauso läuft viel Forschung ab. Ja, allein, um die Gelder zu bekommen und den Lehrstuhl zu sichern, das meine ich. Das ist ja so ein bisschen meine Kritik von Anfang, die ich meinte, so nach dem Motto, dass Leute aus Angst, Gelder nicht zu bekommen, nur so eine Forschung oder zumindest zum Teil so eine Forschung betreiben, wie du gerade beschrieben hast, so nach dem Motto, ich weiß, das Ergebnis eigentlich vorher, Hauptsache ich kann drei Jahre mein Gehalt irgendwie hier sichern, so.
Das ist, ich glaube, halt wilde These, ich habe auch nicht lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, das sind auch so viele Forschungsgebiete, die sich da so versuchen, über Wasser zu halten, mit so Pseudo-Forschung vielleicht, wenn man ganz böse das formulieren möchte.
Vielleicht.
Dass es einfach auch so Themen sind, die vielleicht auch für, da muss man sich auch die Frage stellen, wie interessant sind die Ergebnisse, die dabei rauskommen oder wie relevant für die Gesellschaft. Ich glaube, da ist auch einfach vieles dabei, wo man sagt, ihr streitet euch jetzt um diese Sache, so ihr zwei Forschungskreise,
Ja, das ist halt immer voll schwer von außen zu beurteilen, finde ich, weil, keine Ahnung, natürlich gibt es Lehrstühle für Afrikanistik, es gibt Lehrstühle für, keine Ahnung, allgemeine Friedenskunde und so, wo man denkt, was willst du bei oder Friedensrecht und so, was willst du da forschen? Ist es Frieden oder ist es nicht Frieden? Also die erstmal von offengrundig, also für alle äußern erstmal sagen, okay, was ist eure Berechtigung überhaupt zu forschen, so. Und da müsste man natürlich viel mehr reingucken, okay, was wird da eigentlich gemacht, um dann überhaupt so urteilen zu können. Aber klar, auf den ersten Blick denkt man erstmal bei vielen Sachen so, okay, ist das jetzt so?
Für mich funktioniert das Modell halt so, dass du sagst, okay, wenn du jetzt, du bist der festen Überzeugung, dass Friedenskunde super wichtig ist und dass es die Welt verbessert, wenn es jemanden gibt, der sich damit beschäftigt und dann alle darüber aufklärt, wie wichtig es ist, gewisse Dinge zu tun, dann damit Frieden entsteht, so. Dann ist es so eine Art Bringschuld der Person oder der Gruppe, den Rest der Menschheit davon zu überzeugen, dass es voll wichtig ist und dann Kohle einzusammeln und dann halt weiter zu forschen. Und das finde ich, glaube ich, ist wichtig, weil wenn es andersrum wäre, nach dem Motto, hier, liebe Universitäten dieses Landes, ihr kriegt alle Geld, ihr dürft alle forschen, damit auch bloß jeder die Chance hat, dann hast du diesen Filter nicht mehr und dann wird, glaube ich, dann wird viel Geld verbraten für Forschung, wo Leute einfach sagen, hey geil, ich darf dann forschen, das heißt, ich bin Professor für irgendwas, scheißegal, ich kriege auf jeden Fall die Kohle und naja, mach mir erstmal ein paar Jahre YOLO. Ich glaube, ja, da hast du so, dann schaffst du Ineffizienz.
Ne? Ja, trotzdem musst du auch erstmal genau ineffizient, genau, aber ich glaube, das würden jetzt wahrscheinlich viele Leute von der Uni sagen, Effizienz ist nicht das Kriterium für Forschung und für Wissenschaft und so. Das ist halt so ein bisschen eine Sache, die finde ich total schwierig zu beurteilen.
Ja gut, das ist eine Philosophiefrage.
So, ne? Ja genau, ist so, wie willst stell dir mal das Philosophikum vor, so, ne? Die ganzen Professoren, die sich mit Philosophie beschäftigen, was müsste dann Effizienz, wie schnell die irgendwelche Texte von irgendwem übersetzen oder wie die...
Nee, es geht, so, die Effizienz bezieht sich auf die Verteilung der quasi Ressource, die endlich ist.
Ja, aber die Frage ist, welche Berechtigung haben dann Leute, die sich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, mit Kant-Forschung betreiben oder so? Haben die eine Berechtigung? Sollten die noch Geld bekommen oder nicht? Das ist halt so, finde ich so schwer zu sagen, weil man könnte, wenn man so rangeht...
Darüber urteilt ja quasi die Gruppe, die nicht daran forscht, aber die gegebenenfalls Gelder dort reinschmeißen könnte. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Facebook jetzt sagt, ey, ich brauche Leute, die sich mit Ethik auskennen, weil wir kriegen es einfach nicht gebacken, wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Und wir brauchen jetzt Leute, die da irgendwie Erfahrung haben oder die da vielleicht in dem Gebiet auch forschen aktuell und sagen, hey, habt ihr nicht Bock, wir geben euch Kohle, ihr könnt das für uns erforschen oder mit uns erforschen und so schafft quasi, so wird ein Need geschaffen.
Ja, nur die bekommen ja auch normale Gehälter, ne? Also es ist ja nicht so, als würden die jetzt quasi nur, also wie soll ich sagen, die kriegen ja auch ein normales Gehalt, das ziemlich gut ist, ohne Forschungsaufträge reinzukriegen. So. Es gibt halt so, die alten Professorenverträge sind quasi so, du hast einen Professor, dein Lehrstuhl auf Lebenszeit, da kann ja niemand an, weiß ja noch, was ich da aber zu ein bisschen erzählt habe von meiner Schule. So, und jetzt neue Verträge sind immer eher so, hey, du hast jetzt ein Jahr Zeit, um eine internationale Konferenz zu veranstalten, du musst 5 Veröffentlichungen machen. So
komplett andere Richtung.
Genau, wo du so denkst, wait, aber wie soll ich jetzt forschen? Ich muss ja viel mehr Orga-Kram jetzt hier machen und ich will mich mit einer Frage beschäftigen und das geht gar nicht, weil ich bin so quasi in Bürokratie jetzt eingebunden, was weiß ich nicht alles, und muss so strugglen, überhaupt quasi über Wasser zu halten, überbleiben, damit ich überhaupt diese Berechtigung habe. Ich glaube, also wie soll ich sagen, es ist so schwer, finde ich jetzt so in diesem Gespräch hier quasi da jetzt so Aussagen zu treffen, weil, also nicht Aussagen, sondern so eine Beurteilung zu treffen, weil ich glaube, es gibt so viele kleine Facetten, wo man quasi Leute auf die Füße treten würde. So, man kann natürlich sagen, okay, welche Berechtigung hat es quasi Leuten auf Lebenszeit irgendwie einen Lehrstuhl zu geben? Mhm. Argumentation wäre früher so gewesen, hey, dann können die auch mal 5 Jahre quasi in die Lehre laufen, nicht gut forschen, um dann vielleicht im 6. Jahr Heureka zu schreien und zu sagen, ja, jetzt habe ich's. Und damit die diesen Druck nicht haben. So, die Argumentation für das jetzige System ist so, hey, wir wollen nicht irgendwen haben, der 5 Jahre lang nichts macht, so, sondern wir wollen eine Berechtigung haben und die Leute sollen arbeiten, die sollen für Renommee sorgen, für die Uni, für alles Mögliche und so weiter und so fort. Hat auch seine Vorteile in der einen Seite, aber auch seine Nachteile. Hat beides. Das ist irgendwie so schwer, finde ich, jetzt zu urteilen.
Ja, ich auch wenn ich es tue, ist gar nicht so die Intention zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das soll es sein. Dafür, wie du richtig sagst, dafür fehlen einem auch so die Details irgendwo. Mhm. Was ich so spannend finde, jetzt, dass du es letztes gesagt hast, wenn du sagst, da wird jetzt quasi, da findet so ein Shift statt von, hey, mach dein Ding. Das hier hast du Kohle, mach mal. Hin zu, hey, los, du musst jetzt irgendwas organisieren, du musst irgendwie das Renommee der Uni irgendwie pushen. Dann ist das eher so nach dem Motto, hey, die Uni hat eigentlich ein Problem und will sich irgendwie profilieren und nutzt quasi jetzt die Mitarbeiter, also die Professoren, um quasi das eigene Problem zu lösen. Das ist dann eher so ein bisschen fast schon Egoismus der Institution.
Könnte man sagen, in der Wirtschaft ist es gerade so ein bisschen gegenteilig, weil ich habe jetzt an die Schule gedacht und da ist auch gerade ja so ein Shift von, also da, ja, gut, das kann man vielleicht so nicht sagen, weil ich würde sagen, da war es früher von vorne, du erzählst den Schülern, was abgeht. Mhm. Dann kam so ein bisschen dieses Expertenpuzzle und so weiter und so fort. Und jetzt mit dieser Bologna-Reform, mit Bachelor, Master und in der Schule auch mit Zentralabitur, kommt mehr so dieses, wir messen dich an Kompetenzen und die musst du erfüllen und so weiter und so fort. Trotzdem habe ich den Eindruck, als würde es in der Schule jetzt gerade so ein bisschen mehr Richtung gehen, hinter so Richtung Selbstständigkeit, mach mal ein Projekt und so ein bisschen in diese Richtung. Aha. Würden wahrscheinlich nicht alle unterschreiben, aber ich habe das Gefühl, es geht gerade so ein bisschen langsam in diese Richtung. Ist es in der Wissenschaft auch so? Wenn ich jetzt diese Fatboy-Sache, nicht in der Wissenschaft, in der Industrie, so in der Finanzbranche oder so, ist es so ein bisschen, hey, ihr habt hier Geld, das ist euer Budget, arbeitet damit, am Ende steht ein Produkt, aber wie, guckt, überlegt. Oder ist es eher so, jeden Tag eine Frist und bla bla bla? Ist irgendwie, kann man das so sagen?
Also, lass mich kurz nachdenken.
Ja, weil ich finde es auch schwer zu beantworten.
es gibt ja auch keine also es gibt keine Pauschalantwort.
Ja,
also
ich meine eher so ein Trend, den man so vielleicht erkennt irgendwie.
Ich hab mal was gelesen, dass es gibt viele Experimente quasi in Unternehmen gerade, die, also wenn ich jetzt mal ganz vereinfacht irgendwas beschreiben müsste, so nach dem Motto, was beobachte ich gerade in den letzten Jahren, dann glaube ich zu erkennen, dass viele Unternehmen gemerkt haben, dass dieses hierarchische Modell, was man vor Jahren standardmäßig gefahren hat, weil die Aufgaben sehr sehr strukturiert waren und du bist jetzt dafür zuständig und du machst jetzt eine Aufgabe und egal, ob du das Controlling machst, egal, ob du Personalmanagement machst, egal, was du in dem Unternehmen halt tust, du hast diesen einen Aufgabenbereich so, und das funktioniert, das ist dann so ein reiner Ablauf, ne? Du kümmerst dich mit deinen Sachen und dann hast du eine schöne Hierarchie, dann gibt es für den Bereich einen Leiter und so, dann hast du durch viele, viele, sag mal, Verbesserungen in Prozessabläufen hast du da gar nicht mehr so die Notwendigkeit, da jetzt irgendwie sehr strukturierte Prozesse durch Menschen irgendwie umsetzen zu lassen. Das heißt, du kannst viel automatisiert laufen lassen. Und viele Unternehmen, die dann quasi, gerade die das gut im Griff haben und die dann eher darauf aus sind, Dinge zu erfinden, neu zu kreieren, sei es neue Geschäftsmodelle, sei es neue Produkte, die haben halt gemerkt, okay, in solchen Strukturen funktioniert das Thema Kreativdenken und auf neue Ideen kommen oder ausprobieren, das funktioniert halt in dem
hierarchischen
Modell nicht. Deswegen, was ich halt beobachte, ist, hey, es gibt viele Unternehmen wie zum Beispiel Zappos oder Zappos, das ist so der Zalando, nee, das ist wie Zalando halt in den USA.
Okay.
Die haben zum Beispiel.
Gibt's Zalando das nicht in den USA?
Ich glaube nicht.
Oh, wusste ich gar nicht. Okay.
Und die fahren so ein Modell, dass quasi, es gibt irgendwie gar keine Hierarchien, dass alle Mitarbeiter organisieren sich komplett selber. Das heißt, es werden regelmäßig irgendwie so Gruppen geformt und wieder aufgelöst. Zum Beispiel.
So Arbeitsgemeinschaften eher so ein bisschen, oder was?
Ja, so nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt, keine Ahnung, es steht irgendwie was Bestimmtes an. Wer will sich darum kümmern? Dann findet sich eine Gruppe, die kümmert sich darum, die ist dann quasi für einen bestimmten Zeitraum irgendwie für ein Projekt zuständig.
So haben wir in SV früher gearbeitet.
Ja, und ein bisschen zu, hey, wer will jetzt Geschäftsführung machen? Ja, wie wär's mit dir, dir und dir? Ja, okay, sind alle einverstanden? Ja, okay, dann machen die das halt eine Weile. Krass. Und die sind halt so sehr, sehr, sagen wir, sehr, sehr ohne Struktur, sehr, sehr frei. Mhm. Und die probieren, also es gibt viele Experimente, die da laufen. Und ich glaube halt, dass trotzdem irgendwie man noch nicht da irgendwie, also man, es ist schwierig da zu sagen, das ist jetzt das neue Modell und das funktioniert pauschal für alles. Mhm. Und ich beobachte viele Experimente und ich merke halt, dass sich viele Unternehmen bewusst ja auch dafür entscheiden zu sagen, hey, wir gründen jetzt neue Unternehmen, weil unsere alten Strukturen nicht mehr funktionieren für die neuen Anforderungen.
Ja.
Das heißt, man merkt irgendwie, das, was man bisher gemacht hat, funktioniert nicht und versucht, neue Dinge auszuprobieren. Und zum Ausprobieren gehört auch, dass man sagt, hey, ja, ihr seid ein paar schlaue Leute, hier habt ihr Geld, macht mal.
Mhm.
Und man versucht das irgendwie zum Teil so ein bisschen zu steuern. Manchmal lässt man mehr Freiraum, aber man geht quasi mehr in diese Richtung, was der Universität gerade genommen wird,
gefühlt. Das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich spannend. Ja, das ist quasi was, darauf wollte ich quasi hinaus, eigentlich mit der Ausgangsfrage, dass man jetzt wieder vielleicht so ein bisschen beobachten kann, dass die Industrie jetzt eigentlich gelernt hat so und hat gemerkt, okay, irgendwie Kreativität kriegen wir irgendwie am besten nicht hin durch hier Fristen, Auflagen, bla bla bla, sondern hey, habt mal ein bisschen Zeit, überlegt euch, aber klar, arbeiten, du hast ja feste Arbeitszeiten und so.
Ja, aber selbst das, um dann nur kurz eine Sache zu berichten, viele Unternehmen, gerade in den USA, da ist das mit den Urlauben und so, mit dem Schutz der Mitarbeiter ja ein bisschen anders als in Deutschland und Europa. Da gibt es auch viele Unternehmen, die sagen, hey, bei uns kann jeder Mitarbeiter so viel Urlaub nehmen, wie er möchte.
Mhm. Krass.
Also, theoretisch könntest du sagen, hey, ich nehme mal so 40, 50 Tage im Jahr Urlaub.
Mhm.
Realität sieht dann aus, dass Leute weniger Urlaub nehmen.
So wie, weil die gibt so viel Geld, wie du bereit bist zu geben.
Genau, und so, irgendwie, ne? Ist das immer kacke für einen selbst. Weil der, ne? Aber
emotionaler, das heißt, Druck.
Deshalb selbst so diese Kontrolle zu sagen, hey, und ich kontrolliere dich und du musst deine 40 Stunden hier absitzen, auch das wird versucht, irgendwie neu zu denken.
Mhm.
Und wie gesagt, die Ergebnisse sind unterschiedlich, aber das heißt, auch da gibt es quasi Aufweichungen in dem Modell.
Ja, genau, aber um den Gedanken weiterzuführen, das ist ja das ist wieder spannend, dass man das so ein bisschen den Eindruck haben könnte, dass, sage ich mal, die Bildung, wenn man jetzt Wissenschaft unter Bildung packt so und Universitäten unter Bildung packt, irgendwie wieder mal irgendwie genau den falschen Weg gegangen ist. Wenn man jetzt so denkt, okay, die Industrie, mal allgemein gesprochen, kommt gerade auf diese, ist in diesem Shift, okay, wir gehen Richtung Fat Boys, Richtung Obstkörbe, Richtung mehr Freizeit, mehr kreatives Denken, mehr Druck rausnehmen. geht die Bildung so in die Richtung, keine, also wir haben jetzt auf jeden Fall Regelstudienzeit, Bachelor, Master und so weiter und so fort. Wir ziehen quasi diese Bandagen an, die eigentlich die Industrie gerade begreift, zu lockern, um halt eben dieses Denken und zu fördern. Und wo man, wenn man sagen könnte, okay, die Industrie hat das, hat auf jeden Fall das Ziel, Produkte zu entwickeln und Geld zu verdienen und so weiter, ist es ja bei der Bildung eigentlich das Gegenteil. Da sagt man ja eigentlich, okay, mit Bildung willst du jetzt eigentlich kein Geld, also das soll dich quasi dazu befähigen, Geld zu verdienen irgendwann, okay, vielleicht könnte man einen Aspekt davon fassen, aber eigentlich soll das ja eigentlich relativ frei, kreativ, weiß ich nicht, mündig, bla bla, diese ganzen tollen aufgeladenen Begriffe, die damit verbunden werden, und das widerspricht dem so. Und jetzt laufen die quasi wieder so kontramäßig auseinander, was ich interessant finde, weil man das immer wieder ein bisschen beobachtet, habe ich das Gefühl. Die einen haben was Gutes gemacht, schmeißen es über Bord, vielleicht aufgrund von irgendwelchen Anforderungen, wie auch immer, durch Druck. Und die Industrie sagt jetzt so, weil die halt diese Auflagen nicht haben, weil die vielleicht mehr frei überlegen können und mehr probieren können, Experimente machen können, sagen, ja, wir probieren es mal anders. Und die Bildung braucht jetzt wahrscheinlich wieder Jahre, um davon wegzuschiften. Und wieder läuft jetzt erstmal diesen Kurs und wie so eine Titanic im letzten Mensch umschifft es vielleicht den Eisberg. Finde ich interessante Beobachtung.
Ich finde, das ist jetzt super weit hergeholt, aber wenn man sich die Frage ja stellt, warum funktionieren gewisse Gesellschaftsformen und andere nicht? Und man macht jetzt dieses klassische Beispiel, was wir in der Schule oft auch durchgekaut hatten, warum funktioniert Kapitalismus zu einem gewissen Grad mit allen seinen Nachteilen und allen Vorteilen, will ich gar nicht drauf eingehen.
Ja.
Warum funktioniert halt Sozialismus oder Kommunismus in den Modellen, wo man es beobachtet hat in der Vergangenheit, warum es dann nicht funktioniert? Ne?
Ja.
Und ich glaube, was man vielleicht behaupten könnte, ist, wenn du diese Wirtschaftsform nimmst und dann jetzt quasi Unternehmen jetzt mal einfach so, wie sie sind, mal als Objekt mal betrachtest und sagst, okay, was treibt die eigentlich an? Dann haben die einfach gewisse Leistungsdruck, den sie füllen müssen. Und die haben aber auch relativ wenig Restriktionen. Also wenn wir ein Unternehmen jetzt gründen, wir machen jetzt T-Shirts, dann gibt es keinen, der sagt, aber warte mal, wenn du T-Shirts machen willst, musst du jeden Tag irgendwie, musst du das Renommee der T-Shirt-Gesellschaft irgendwie aufrechterhalten. Also es gibt niemanden, der dir noch mehr Auflagen diktiert, sondern du diktierst dir deine eigenen Auflagen, nach denen du persönlich glaubst, dass dein T-Shirt-Business erfolgreich wird.
Und damit scheiterst du oder gewinnst du alleine quasi?
Genau, also du hast einen großen Grad an Freiheit. Klar gibt es auch gewisse Industrien, die reguliert werden, wo jemand sagt, wie eine Bankenaufsicht oder wo eine Pharmaaufsicht dir sagt, hey, du musst gewisse Dinge einhalten. Also die Freiheiten werden ja auch beschränkt, aber im Grunde genommen ist der Gedanke halt da, hey, tu, was du für richtig hältst, mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Risiken, die liegen bei dir. Aber wenn es gut läuft, hast du auch alle Gewinne. Das heißt, du kannst quasi frei für dich selbst entscheiden, weil welches Modell am besten ist. Und wenn wir jetzt eine Fabrik aufmachen und Nägel produzieren, da würde ich Teufel tun oder Obstkorb hinstellen, vielleicht zur Deko, aber ich würde dafür sorgen, dass die Leute ihre 8 Stunden da stehen und diese Nägel richtig einsortieren, jetzt vereinfacht gesagt.
Weil es kein kreativer Beruf ist.
Weil es dann dafür gut funktioniert. Wenn wir eine Werbeagentur aufmachen, würde ich 3 Obstkörbe hinstellen, einen Kasten Mate.
Alter, wie viele Fatboys und Volleyballfelder?
Alles.
Marketautomaten.
Den ganzen Kram, um die Leute zu bespaßen, weil ich weiß, sonst kommen die nicht zu mir arbeiten, nicht die Guten. So, vereinfacht gesagt.
Ja, ja.
So, das heißt, ich habe da den ultimativen Freiraum. Jetzt, was du beschrieben hast in der Uni, erinnert mich total an diese Planwirtschaft, wo du sagst, naja, okay, also ich gebe ihnen jetzt Geld. Ich vertraue ihnen, aber nur so sehr, dass ich ihnen gleichzeitig sage, sie müssen das und das mittun, damit, selbst wenn sie nichts reißen, haben sie wenigstens der Uni was Gutes getan. So. Das heißt, man hat da so komplett so ein Modell der Unsicherheit und gibt die auch quasi an die handelnde Person weiter und schafft Restriktionen. Das heißt, schön, du darfst experimentieren, aber tu das und das und das auch. Und wenn deine Experimente scheitern, dann scheiterst du zwar ein bisschen und wir auch ein bisschen, aber wir haben dafür noch was anderes im Petto. Deswegen hast du nur noch 10% Zeit zum Experimentieren, den Rest tust du. Also man versucht dich abzusichern gegen was auch immer, gegen irgendwen, der sagt, oh, ihr habt Geld verbraten. Also woran mich das erinnert, ist halt wirklich diese, so was Aufgeladenes mit Angst, aber auch so ein sehr krasser Kontrollzwang. Und ich glaube, das führt einfach auch dazu, dass du, wie willst du dann auch unter so vielen so Auflagen und in so einem engen Käfig dann auch frei denken. Und ich glaube, das ist so das Modell, was Unternehmen halt aufbrechen, weil sie merken, scheiße, wenn ich weiterhin so denke, dann gibt es mich bald nicht mehr. Und bei Universitäten ist das so ein Konstrukt, wo die halt ihre Budgets und Gelder irgendwie bekommen von Staat, aber von auch wem auch immer. Mhm. Und da hast du vielleicht nicht so den Druck, aber hast gleichzeitig doch wiederum Druck, weil du dir es auch nicht leisten kannst, zu verkacken. Weil wenn du verkackst, kriegst du das Budget nächstes Jahr vielleicht nicht mehr. Mhm. Und das heißt, du hast irgendwie so ein Zwitter-Geschöpf, was weder in die eine Richtung sehr stark ausschlägt, noch in die andere.
Ja,
und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass einfach die Privatwirtschaft da auch in gewissen Forschungsthemen viel schneller und viel weiter ist, weil die einfach in die beiden Extremen gehen kann. Nach dem Motto, ich kann dir jetzt 10 Millionen Euro geben und die verbrätst du komplett. Kann passieren. Oder du machst daraus was ganz Großes. Und dann, das heißt, in der Wirtschaft wird quasi, was passiert momentan? Ne? Man sagt bei diesen ganzen Startup-Investments, sagt man auch Spray and Pray.
Mhm.
Verteil das Geld und hofft, dass irgendwer den Verlust der anderen ausgleicht.
Mit der Shotgun.
Was? Genau, das, ne?
Ja.
Und du hoffst halt darauf, dass es irgendwie, keine Ahnung, von 1000 Unternehmen eins schafft und das macht was so Tolles, dass die anderen 999, deren Verlust quasi
auffangen.
Nicht, genau, das nicht mehr, nichts mehr zählt oder nicht so schlimm ist. Und diese Masse an Experimentiermöglichkeiten hast du bei Universitäten ja auch gar nicht. Du hast ja auch gar nicht so viele. Und deswegen, mich wundert es ehrlich gesagt strukturell gar nicht, dass da in dem einen Bereich gefühlt es irgendwie schneller geht und da auch Veränderungen eher passieren. Weil wenn ich mir denke, wie das System grundsätzlich aufgesetzt ist, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass es beim einen irgendwie anders läuft und dynamischer ist als beim anderen. Ohne jetzt irgendwie zu werten. Aber,
genau,
aber wenn man das beobachtet, dann könnte ich mir das damit sogar irgendwie für mich jedenfalls erklären, dass ich sage, ja, ist irgendwie nachvollziehbar.
Ja, find ich auch spannend, wenn man so drüber nachdenkt und man so ein bisschen, finde ich, zu dem Entschluss kommt, ich persönlich würde es jetzt so ein bisschen negativ werten und würde sagen, es wirkt so, als würde jemand, wer auch immer, der Staat, keine Ahnung, wer auch immer das jetzt also der Geldgeber sein soll, die Universitäten eher wie eine Schraubenfirma behandelt, gerade so, als wie eine Werbeagentur. Und für mich wäre das Thema Bildung eher das Thema der Werbeagentur und nicht der Schraubenfabrik. So, wäre das so, das wäre so mein Fazit von dem, was du gerade gesagt hast, so für mich persönlich.
So fühlt es sich für mich auch an.
So.
Und aber das, was ich spannend finde, ist, ich glaube halt, dass da viel Romantik noch drin steckt in dem Konstrukt Universität.
Klar.
Und was ich mal spannend fand, wie man im Podcast gehört, da hat jemand gesagt, wenn man sich mal diese ganz, ganz krassen Universitäten anguckt, diese Ivy League-Dinger, ne, diese hier und auch so Oxford und so, also die in diesen Ranglisten immer ganz vorne stehen.
Die ganzen Schmocks.
Ja, ich meine,
die sind
gerade berechtigt, aber.
Nein, aber es sind ja alles Privatunis und
ja,
so, oder?
Genau,
alles
nach dem Motto.
Die Elite.
Wenn man da so drauf guckt, das hat er erzählt, ja, deren größte Sorge ist, dass die deren Brand halt verlieren. Also, dass man, das würde später die Leute merken, hey, warte mal. Wenn du pro Semester die 100.000 US-Dollar zahlst, ist es das wirklich wert? Ja. Und ich glaube, so was ich mir vorstellen könnte für die Zukunft ist, wenn das Modell, wir lernen selber zu lernen und das auch akzeptiert wird. Also wenn es jetzt legitim wäre, wenn ich jetzt mir, 200 YouTube-Videos zum Thema Design angucke und das übe 2 Jahre lang.
Dass du dann ein Zertifikat hast, um Berufsausbildung mit auszuüben,
oder? Anders sogar, dass wir weggehen von diesem, hey, ich habe ein Stück Papier, was sagt Bachelor auf irgendwas oder Master auf dies und jenes, hin zu, hey, guck mal, das habe ich geleistet und ich schaffe quasi über diesen Weg das.
Was geleistet? Meinst du jetzt die 200 Videos geguckt zu leisten? Oder meinst du ein Produkt erstellt und man bewirbt sich eher wie so mit Mappen? Also
genau, Motto, das ist mehr in die Richtung, wo es jetzt quasi in den künstlerischen Bereichen jetzt schon so funktioniert.
Verstehe.
Oder im Musikbereich, wo du sagst, hier, guck mal, das habe ich gemacht.
Das habe ich gecuttet, das habe ich erstellt,
meine komponiert. Fähigkeiten, die beweise ich dir damit, dass wenn das quasi auch in anderen Branchen Anerkennung findet.
Das ist meine Schraube.
Genau, dann eröffnet das quasi für viele Menschen, die das Modell Universität gar nicht so, für die das nicht funktioniert oder die das nicht wollen oder die das nicht können finanziell, denen eröffnet das jetzt Möglichkeiten über Skillshare,
voll,
über was YouTube oder was weiß ich für Plattformen sich so Fähigkeiten anzueignen und damit auch quasi im Markt auch konkurrenzfähig zu sein.
Ja, total.
Und dann wackelt dieses Konstrukt Universität immer mehr und wenn man dann noch dazu rechnet, dass es dann quasi, stell dir vor, sowas wie Google DeepMind ist ja quasi die ultimative perfekte Universität, wenn man so möchte. Da sind irgendwie, glaube ich, paar hundert Researcher, also wirklich nur Wissenschaftler, die früher auch an irgendwelchen Unis geforscht haben, haben sich zusammengetan, haben sich DeepMind genannt und gesagt, wir kümmern uns jetzt um künstliche Intelligenz und nichts anderes mehr. Haben den Arsch aufgerissen, um Kohle zu bekommen, hatten irgendwann das Glück, dass Google gesagt hat, hier 200 Millionen, viel Spaß, ihr habt 3 Jahre lang, 4 Jahre lang, 5 Jahre Spaß und ihr könnt unsere Rechenzentren benutzen. Das heißt, da hat sich quasi, wenn man so möchte, im privaten Kontext, haben sich ein paar Leute getroffen und gesagt, wir machen das jetzt, uns ist diese Forschungsfrage so wichtig. Ja. Und die machen ja viel, die machen ja auch viel Grundlagenforschung. Ja. Und dann ist die Frage, warum hängen wir heute, also ich, mir geht es ja genauso, ich habe da so ein romantisches Gefühl dabei, wenn ich an diese Universitäten, ich muss dann ein bisschen an Harry Potter denken und diese
weiß nicht, verstaubte diese, Büchereien und
genau,
so.
Genau, ne? dieses weiß ich nicht, so fast schon ein bisschen mystische, dann ist da irgendwie so ein Reagenzgläser und weiße Kittel. Ja, ja. Also diese Assoziation mit so Universitäten, die man irgendwie aus Harry Potter Filmen irgendwie hat. Aber wenn ich das mal erstmal nehme als etwas, also nur wie es ist, das sind einfach ein Haufen Menschen, die sich zusammentun, die irgendwie es geschafft haben, Kohle zu bekommen, diesmal jetzt meinetwegen vom Staat oder von irgendwelchen Stiftungen und die beschäftigen sich mit etwas.
Und lehren dabei noch, das darf man nicht
genau,
vergessen.
Genau, und geben ihr Wissen weiter.
Lehre, so. Genau,
ja. Jetzt nehme ich mal DeepMind, auch eine Gruppe von Menschen, die sich mit einem gewissen Thema beschäftigen, die auch vielleicht neue Mitarbeiter mit Wissen füttern, die auch Artikel schreiben, die publizieren, also strukturell genau das Gleiche machen, nur die haben nicht das Label Universität, sondern die haben das Label DeepMind, was sie selber gegeben haben. Und die Finanzierungsquelle ist eine andere. Da mussten sie sich komplett selbst drum kümmern. Das andere ist als Institution schon etabliert. Und aber für mich, wenn ich das mal so, wenn ich diese ganze Romantik um Reagenzgläser und Büchereien und so mal weglasse, ist es strukturell sehr, sehr ähnlich, fast schon identisch. Und deswegen, ich glaube, irgendwann mal kann ich mir gut vorstellen, dass man diese Romantik weglässt und sagt, ja, dann funktioniert halt Forschung in dieser Form jetzt, weil sie auch gewisse Vorteile bringt. Du hast Freiräume, du kannst auf Basis deiner Forschungsfrage, die dich interessiert, kannst du das drumherum schaffen. Du bist nicht diesen Zwängen, du unterliegst nicht diesen Zwängen, die die Universität halt mitbringt. Und für manche Forschungsbereiche kann die Universität der perfekte Ort sein. Für andere, keine Ahnung, vielleicht eben genau das Gegenteil. Also kann es vielleicht sogar zerstörend sein, dort versuchen, irgendwas zu erforschen, weil dir die Mittel fehlen, die Ressourcen fehlen, die Kompetenzen fehlen. Als Universität bist du ja auch nicht immer attraktiv. Also, ne, wenn man sich fragt, wo gehen die Leute hin, die wirklich Ahnung haben von dem Thema, kannst du
sagen. Frag mal die Uni Siegen, wie renommiert die Uni?
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du dich fragst, mit wem konkurrieren Universitäten, wenn es um Talente geht, dann hast du die Googles dieser Welt, die denen gerade quasi den Talentpool klauen.
Ja.
Und warum sollte man sagen, dass es schlechter oder falsch, dass es in der Institution passiert. Aber irgendwie trotzdem habe ich dieses Gefühl, dieses von wegen, es sollte eigentlich eher in der Uni sein. Und irgendwie,
ja, ich glaube,
ich weiß nicht, wo das herkommt. Irgendwie.
Ich glaube, das kommt noch so ein bisschen daher, weil wir so von dieser allgemeinbildenden Schule kommen und so und dieses Allgemeinbildungsding noch so damit der Uni auch verbinden. Dieses, hey, ich kann mich in verschiedene Vorlesungen setzen. Hey, ich studiere eigentlich Geschichte, Philosophie, aber setze mich auch mal in Kunst, Geografie und so und bekomme aus vielen Bereichen viel mit und lerne darüber nachzudenken, die Sachen zu verknüpfen und so weiter und tausche mich mit anderen Studenten aus und ich glaube, das würden viele dann in der Form quasi als Bildung bezeichnen und sagen, hey, es geht auch in einen Austausch, es geht um einen, ich lerne voneinander und lerne gewisse Sachen dem Leben zu meistern und ich werde erwachsen in der Uni so ne, zwischen 22, zwischen 20 und 25, 27 oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Phase, wo dann die Uni so eine Art Begleiter ist, die dir quasi Ressourcen, also als Student, Ressourcen bereitstellt, wie Bücher, Professor, Mitstreiter und so, das glaube ich ganz viel mit einem macht und jetzt könnte man, und ich glaube, das ist das, was wir bei diesem Romantisieren, also das ist glaube ich das, was es für mich romantisch macht, wenn es nur um die Wissensaneignung geht und um die Forschung und ich forsche an einer Forschungsfrage, dann bin ich vollkommen bei dir und ich glaube aber, dass das quasi dieses ist, was das Internet, DeepMind, Khan Academy und was weiß ich nicht alles, was die wahrscheinlich erstmal relativ schwer ersetzen können. Klar können die auch Chaträume bereitstellen und auch Videolesungen und ne, wie iTunes U und so ne und YouTube-Videos und so weiter und so fort, Kommentarbereich, also kann auch außer stattfinden. Aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes, ob du quasi mit 30 Leuten lernend in der Bibliothek liest und irgendwie Bücher um dich rum und so. Ich glaube, da passieren andere Dinge mit dir. Ob die besser oder schlechter sind, keine Ahnung. Aber es ist noch ein bisschen was anderes, was die Uni quasi eingibt, als diese eher Recruiting-Programme quasi von Firmen, glaube ich. Und das ist, was es für mich so romantischer macht, dieser Bildungsgedanke vielleicht.
Also ich finde halt auch, dass ich finde es halt gut, dass wir sowas haben, was irgendwie so einen gewissen was eine Mindestabdeckung garantiert. Also wenn wir jetzt drüber nachdenken, es gäbe jetzt, also nur die Vorstellung, es gäbe jetzt keine Universitäten, es gibt keinen Zugang zur Bildung in der Form.
Sondern nur noch, wenn du gut genug bist, wirst du von irgendwelchen Unternehmen gesponsert.
Hier ist Internet viel Spaß. So, ich glaube, das wäre katastrophal, weil gewisse Grundstrukturen und so, ich glaube, das ist vorteilhaft, das einfach zu nutzen. Ich glaube nur, dass halt quasi wir, wie die es jetzt so erlebt haben, so hautnah mit unserem, ne, wie du es beschrieben hast, und das hat uns dann 5, 6 Jahre lang geprägt und wir waren dann da und in den Bips und allem diesem drumherum.
Einmal. In der Bib.
Ja, ich wollte gerade sagen, dieses oh, mit 20 Leuten irgendwie abhängen und gemeinsam
lernen. Ja, das ist nicht meins, aber voll vielen gibt es ja was.
Ich weiß, so meins ja halt auch nicht. Und ich wäre halt überhaupt nicht, also zum Beispiel, wenn ich in Zukunft denke und ich habe irgendwie so einen kleinen Klon von mir, ja, und, mhm. und weiß nicht, mein Sohn und meine Tochter sagt, hey.
Ach, dein Klon ist die Tochter quasi oder der Sohn?
Ja,
ich wollte nur wissen, wie du so von Kindern denkst.
Ja, jetzt weißt du es. Und die sagen, hey, es macht so, ich will gar nicht, also das ist nicht der richtige Weg für mich und guck mal, es gibt die und die Alternativen, dann würde ich sagen, okay, klingt smart, go for it. Irgendwie, mhm. also weil ich würde dann versuchen quasi das, was mir so viel gegeben hat, nicht quasi, das, weißt du, das ist dieses typische Pattern, ja, das ist voll wichtig, damals bei uns war das auch voll gut, weil es hat uns voll viel gegeben, aber ich glaube, das entwickelt sich dann irgendwie relativ rasant jetzt weiter und was weiß ich, welchen Weg man dann geht. Ob es überhaupt noch dieses Abitur-Ding geben muss in 10 Jahren, kein Plan.
Ja. Und für jeden Typen gibt es ja auch andere Wege, die ihm besser sind. So, also es gibt ja so super Alleingänger-Typen, sage ich mal, die kommen in der Uni auch zurecht, aber ob die jetzt so den großen Mehrwert davon haben, wenn die alleine irgendwo die ganze Zeit rumsitzen, dann könnten die sich wahrscheinlich auch gut gesponsert von irgendeiner Firma alleine irgendwo hinsetzen, sage ich mal, und da arbeiten und keine Ahnung was. Ja, ich glaube, das ist halt, das finde ich, merke ich bei mir immer, wenn ich auf die Uni zurückgucke, so getrieben hat mich, ich will Lehrer werden. Mhm. Der Bildungsprozess in der Uni, sage ich mal, war eigentlich fast komplett getrieben von meiner Arbeit an der Uni, so, weil ich da halt ganz viel im Austausch mit den Professoren war und so, und das war total cool, so, weil da hat man sich mit Fragen beschäftigt, die ich mir sonst nicht gestellt hätte, so. Mhm. Die Zeit mit den Studenten war eher wie in der Schule, da hat man cool rumgehangen und das war irgendwie nett, aber jetzt nicht irgendwie besonders mich weiterbringen. Und der Stoff, der mir vermittelt wurde, war grottenschlecht aufbereitet, die Klausuren waren kacke und irgendwie war da nicht viel Inhaltsvermittlung, das merke ich ja immer wieder. Und man konnte einen guten Abschluss machen, ohne jetzt besonders viel zu machen. So. Meine Erfahrung einfach. Das ist mit anderen Studiengängen auf jeden Fall anders und ich möchte da gar nicht so drüber urteilen, nur jetzt für mich persönlich betroffen. Und wenn ich an die Uni zurückdenke, denke ich trotzdem, das war für mich persönlich, für meine Entwicklung so, die wichtigste Zeit. Aber ich glaube, da darf man nicht verwechseln, dass es da nicht zwingend, also wenn das nicht die Institution Uni gewesen wäre, sondern irgendwas anderes.
Ich würde sagen, hättest du jetzt 3 Jahre im Ausland gelebt und da irgendwie eine Weltreise gemacht, wäre das genau die wichtigste Zeit für deine Bildung, weil es einfach das Alter war wahrscheinlich.
Korrekt, auch, ne? Genau. Das ist dieses, du kommst aus der Schule, du hast so einen Grundstock an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Freunden, keine Ahnung was, Empathie gelernt in einer gewissen Form. Und jetzt ist der Zeitpunkt, damit spielen zu gehen und so auszuprobieren, wie kann ich mit wem umgehen und neue Leute kennenlernen, neue Gesichter. In jeder Vorlesung sitzen andere Leute, dann sitze ich neben dem, neben dem. Ich muss mich konzentrieren, muss aufpassen, muss trotzdem ein bisschen Klausuren schreiben, habe also trotzdem quasi nicht nur rumgehänge und so. Und ich glaube, dass das ja für mich persönlich total prägend war. Und ich glaube, dass genau diese Phase ist, die für jeden dann irgendwie prägend ist. Und ich glaube, dass da fatal sein kann, wenn du da in diesen, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, in diesen harten, also aus meiner Perspektive, in diesen harten Burnout Jura-Dingern zum Beispiel. Weißt du, wenn wir uns darüber lustig gemacht haben, dieses, ich arbeite jetzt 5 Jahre für mein Leben und danach lebe ich. Und ich glaube, wenn du diese 5 Jahre, die jetzt für mich persönlich so wichtig waren, wenn du die quasi an den Nagel hängst und sagst, die sind zum Geldverdienen da und danach lebe ich, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht cool. Weil da sind nämlich viele aus dieser Phase raus, wo man sich so ein bisschen selbst findet und weiterentwickelt und so. Und dann sind viele schon so, ja, ich kann heute Abend nicht kommen, ich habe ein Kind und ich habe das und das und so weiter. Und du bist so, hä? Ich dachte, jetzt fängt das Leben an. Also ich glaube, das kann dann irgendwie schwierig sein, wenn man diese Phase
ja, dann eher so, nicht so, so dazu nutzt. So ein Misalignment von also so eine
Biografien.
Ja, so nach dem Motto, hey, die einen erleben diese Phase halt in dem Zeitraum und die anderen sind 5 Jahre zu spät und musst die halt anders Leute im anderen Alter suchen, die mit dir in diese Phase
genau, doch wenn du dann überhaupt das nachholen kannst, wenn du dann dieses ganze, was ich sag, finde das immer einfach ein passender Begriff, wenn du dann dieses ganze mündige, so ne, gebildete Kram, wenn du das überhaupt so nachholen kannst, dann so mit 30 noch, oder wenn man dann, oder ist, ob der Zug dann abgefahren ist, weil es einfach dann eher um Geld verdienen und keine Ahnung was geht.
Ich glaube, das ist wiederum so.
In der jetzigen Gesellschaft, also jetzt, ne,
gemacht. Ich glaube, da hat man, kann man selber sehr viel steuern und ich glaube.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, wenn du es geschickt machst und ich glaube, für mich da auch einen guten Weg gefunden zu haben, wie ich mir, also gerade statt heute, wenn ich in die Zukunft blicke, jedenfalls die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre, 25 Jahre, wo ich sage, da bin ich.
Dann hast du Kinder in 25 Jahren?
Nein, aber da bin ich, also Kinder sind jetzt gar nicht so das. Also,
nein, das war Spaß, du willst wieder einen Witz machen.
Ich glaube, das wäre so das Alter, wo ich sage, bis 50 fühle ich mich, glaube ich, super krass jung, hoffentlich. Also wenn nichts, ne, klopf, auf den Tisch. Ich glaube, wenn jetzt keine Krankheit oder so dazwischen kommt, ich auf meinen Körper so ein bisschen achte, dann kann ich bis 50, wenn ich jetzt so Leute in dem Alter sehe, ja, dann glaube ich, ey, dann wüsste ich hier nicht, warum.
Was soll kommen?
Also, um gefühlt, dann, ja. Die sind genauso gescheit in der Birne, haben viel mehr Erfahrung und ja gut, körperlich dann vielleicht ein bisschen weaker, aber jetzt nicht so viel, dass man sagt, okay, man ist denen irgendwie unterlegen, also den jungen Leuten. Also ja. Ich glaube, man ist
selbst da, wenn du willst, kannst du fitter sein. Du
bist, so. Ich glaube, vom Leistungslevel her kannst du bis 50 locker, wenn nicht sogar länger, auf einem guten Level arbeiten, ohne dass du irgendwie, also dass du schlechter oder weiß nicht, bist als die ganz jungen Leute. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, was müsste ich tun, um mir quasi so einen Weg zu, also so einen Weg auszusuchen, der mir gewisse Dinge halt nicht erlaubt, auch zum Beispiel mich selbst neu zu erfinden und so, dann kann, glaube ich, du kannst das ganz gut steuern über das, was du dir selbst an, sag mal, Verpflichtungen und Auflagen selbst aufdiktierst. Und ich rede gar nicht davon, dass Kinder oder so sowas dazu, das gehört für mich gar nicht dazu, aber es geht eher so um diese finanziellen Dinge, die du dir aufladen kannst. Ne? Klar, wenn ich jetzt mit in den nächsten 2 Jahren entscheide, ein Haus zu kaufen auf Kredit und ein fettes Auto lease oder auf Kredit auch nehme und dann irgendwie zusätzlich noch irgendwie, weiß nicht, irgendwie fancy Lifestyle anfange zu leben.
Dann bist du ein Opfer.
Nein, aber könnte es dazu
führen, du bist ein Opfer.
Dass ich dann, wenn jemand sagt, hey, hast du Bock mit 35 ein Startup zu gründen, dass ich dann sage, sorry, Bro, geht nicht, brauche mindestens meine 7.000 Euro netto im Monat, weil sonst kann ich das Ganze nicht bezahlen.
Wenn deswegen ich das bist du ein Opfer.
Ja, du verbaust dir halt viele Sachen und dann bist du auf einmal gefangen in diesem Konstrukt, wo du nicht mehr rauskommst und dann hast du gar keine Chance, dich auch immer neu zu erfinden und dann bist du halt dann auch, ja, dann kannst du nicht sagen, ja, sorry, also bist du halt der sagt, ja, sorry, ich mache jetzt halt mein Standardleben, was okay ist, was für viele ja auch irgendwie die Erfüllung des Lebens ist.
Und das klang gerade so nicht so nach Standardleben, es klang eher so nach, ich halte mir ganz viele laufende Kosten auf, ohne die jetzt gerade tragen zu können.
Aber ja, du aber meinst das ist schon, wenn man Standardleben, also gerade, nein, so doof das klingt, aber die meisten Menschen gehen diesen Weg.
Ja,
die
tatsächlich.
Nehmen einen Kredit für ein Haus, die holen sich dann meistens Dinge, die sich gerade so leisten können, weil es auch irgendwie cool, also was einfach gibt dir auch einem kurzfristig was, ne? Wenn du dir teure Klamotten kaufst, regelmäßig und so, das gibt dir ein gutes Gefühl. So ist ja nicht, wir kennen das ja alle, du gehst am Samstag shoppen, kaufst dir irgendwelche teuren Sachen, kommst nach Hause, fühlt sich gerade gut. Montag hast du alles wieder vergessen, fragst dich, ob du wieder zur Arbeit musst, aber diese kurze Zeit von Samstagnachmittag bis, Sonntagnachmittag ist dann halt irgendwie, wow. Dann machst du noch 2 Instagram-Posts von deiner neuen Handtasche und dann ist dein Leben
verdienst du damit vielleicht gar viel Geld? Nein, Gott.
Nicht mal. Also, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, du kannst halt viel steuern, ob du dann in so eine Situation kommst, wo du sagst, ja, sorry, ich hätte meine Jugend jetzt verbrannt quasi, weil ich nur gearbeitet habe oder nur studiert habe oder beides oder wie auch immer. Ja, und dann war ich plötzlich gefangen in diesem Konstrukt, wo ich dann auch nicht mehr das Leben genießen kann, weil ich ständig dann damit beschäftigt bin, das aufrechtzuerhalten, was ich mir jetzt aufgebläht habe.
Genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut, dass man so quasi dann lebt, um den Status quo zu erhalten und nicht mehr, um irgendwie cooler irgendwas zu machen, weil das funktioniert nicht, weil du so damit beschäftigt bist, den Status quo quasi zu erhalten. Und lebst eher mit dieser Angst, den zu verlieren, anstatt mit der Hoffnung, den irgendwie nach cool nach oben zu verbessern.
Und das ist auch das gleiche Bild wie in der Uni. Wenn du einen gewissen Status hast als Uni, dann willst du ihn aufrechterhalten. Da sagst du, hey, Leute, macht jetzt nicht mehr so viele Experimente und guckt, dass ihr die Ergebnisse liefert, weil sonst kriegen wir keine Kohle mehr. Und also irgendwie, so von der Struktur her sehe ich das irgendwie ziemlich nah beieinander. Sobald du etwas.
Zumindest erstmal so von oberflächlich irgendwie
betrachtet. Ja, genau, genau das. Aber worum es mir da geht, ist, ich versuche dann herauszufinden, wie fühlt sich's an? Und ich glaube, das fühlt sich ähnlich an, wenn du jetzt ein schönes Haus hast, ein schönes Auto und ganz viele schöne Statussymbole, die eigentlich nicht notwendig sind, aber die du hast, weil du das mochtest in dem Moment. Und dann hast du Angst, das zu verlieren. Ich glaube, das Gefühl, etwas zu verlieren, ist halt nicht schön. Und ich glaube, das Gefühl haben die auch die Leute, die einen gewissen Status an der Uni haben oder die auch ihren Unternehmen haben und wo es die zu scheitern drohen. Ich glaube, das ist halt. Und das ist ja auch das typische Muster. Ne? Viele große Unternehmen, die irgendwann mal ganz groß werden und die irgendwann dann so einen Stand haben, die gehen irgendwann mal kaputt, weil die sich nicht mehr trauen, was zu wagen.
Ja. Zum Beispiel Banken.
Ja, genau das. Ja. Und ich glaube, egal wo du drin steckst, sobald du irgendwie was erreicht hast und Sorge hast, das zu verlieren. Also ich glaube, das Geilste, was, glaube ich, einem passieren kann, ist, dass man keine Angst davor hat, alles zu verlieren. Ja. Ich glaube, das ist so die ultimative Befreiung von allen Zwängen und Ängsten und Auflagen von irgendwem, weil selbst wenn es weg ist, ist es halt weg, aber
entweder du kannst es quasi wieder beschaffen aus irgendeinem Grund für dich oder du sagst halt, okay, ist auch nicht so wichtig oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Sichtweisen darauf. Ja. Aber du hast eben gesagt, wie fühlt es sich an oder es fühlt sich irgendwie so an? Ich wollte fragen, wie fühlst du dich, Willi?
Halt's mal.
Nein,
ich habe tatsächlich
nach letzter Folge. In letzter Folge bist du rausgegangen, ja, ich glaube, ich gehe heute zu Fuß nach Hause und denk ein bisschen drüber nach und über mich. Und
nee, ich habe tatsächlich versucht, irgendwie so ein bisschen zu chillen und also im Sinne von nicht mich abzulenken. Hat nicht so gut geklappt, aber war okay. Also
okay.
Aber dennoch, irgendwie, wenn ich jetzt gerade über das nachdenke, wo wir gerade drüber gesprochen haben, habe ich das Gefühl, dass ich gerade ziemlich dem sehr nahe komme. Also, wenn du nichts hast, kannst du auch nichts verlieren, so sinngemäß. Und das, was ich habe, kann, da habe ich halt keine Sorge, das wieder zu beschaffen. Also.
Ja, und wie du ja auch so ein bisschen erzählt hast mit dem Ausblick auf was Positives, so nach dem Motto, du hast dich ein bisschen beschäftigt, ne, so Zukunftsplanung, also jetzt nicht Kinder, sondern eher so, wo siehst du dich irgendwie bald und wie sieht das finanziell aus und so weiter und das mal so ein bisschen durchgecheckt und das ist eigentlich ganz positiv alles aussieht, so, ne?
Ja.
Das ist ja, glaube ich, auch was dieses, du hast halt nichts zu verlieren, sondern es sieht eigentlich eher positiv aus. Und diese Schicksalsschläge und so könnte es natürlich immer geben. Die braucht man aber nicht einberechnen in diese Rechnung, weil das macht keinen Sinn. Sondern einfach zu gucken, okay, wie läuft es gerade so und wo kann es hingehen? Das ist ja eigentlich cool. Und wie steht die Beyond Meat-Aktie eigentlich?
Ach, ich guck gleich nochmal. Voll wichtig.
Ja, aber wie soll ich sagen, hast du dich ja mal zu Hause ein bisschen hingesetzt und mal so ein bisschen Mindmap-mäßig hast du mal so ein bisschen im Podcast gesagt, dass du mal so ein bisschen checken willst, so auch wenn du es nur in deinem Kopf gemacht hast oder hast du nicht? Ist ja kein Problem, wenn nicht.
Was checken, genau? Sorry.
Ja, du meinst mal so ein bisschen ordnen, so Vergangenheit-mäßig und du hast so ein bisschen Seelenstriptease gemacht in der letzten Folge. Ich weiß nicht, was hast du? Ich
hab's verdrängt.
War das Nawal oder warst du das?
Das war irgendwas in mir, was irgendwie nicht so häufig an die Oberfläche kommen sollte.
Oder hast du das damit eigentlich eher, das mit diesem Blick in die Zukunft eher so ein bisschen abgefangen?
Nee, es ist eher so ein, was soll ich sagen, was ich für mich selbst versuche gerade zu schaffen, ist, der Weg dauert noch, ist so eine Art Störgefühl zu entwickeln, wenn ich in Situationen reinlaufe, von denen ich jetzt eigentlich weiß, dass sie nicht gesund sind für mich.
Beispiel?
Zum Beispiel dauerhaft irgendwie unter Beschallung zu sein.
Mhm.
Also, oder halt auch zu viel zu machen, zu viel zu arbeiten, beispielsweise.
Einfach das ganz normal an harten Fakten wie Zeiten gemessen, so nach dem Motto: Hey, ich habe jetzt von morgens bis abends um 9 gearbeitet und das irgendwie die letzten 2 Wochen.
Ja, aber auch so ein bisschen mehr aufs Gefühl zu hören, so nach dem Motto, wie fühle ich mich gerade damit? Konkretes Beispiel, jetzt durch diese Impfungsgeschichte hatte ich die letzten 10 Tage, irgendwie 6 von 10 Tagen, habe ich mich total schlapp gefühlt. Und das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, mein Körper ist jetzt gerade aktiv, kämpft gerade gegen wen auch immer. Gib ihm jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit und baller dir jetzt nicht so viele E-Books rein oder YouTube-Videos oder Podcasts oder was weiß ich und verzichte mal so ein bisschen, oder ich habe versucht, das darauf zu hören und mich dann so ein bisschen von so Sachen zu distanzieren, wo ich weiß, das macht es halt nicht besser, es ist halt noch anstrengender, um so ein bisschen auch die Ruhe zu haben, sowohl jetzt körperlich als auch dann in der Birne.
Ja.
Und wie gesagt, das, was ich gerade so ein bisschen als Ziel habe, ist, dass es natürlich wird für mich, dass ich das nicht mehr erzwingen muss.
Zu sagen, dem Motto, immer wieder so Self-Check machen, sondern dass es einfach von automatisch so
genau, geht. Genau, dass ich merke, okay, alles klar, chill jetzt. So, oder, oh shit, du läufst gerade in einen Modus rein, wo du weißt, der dir nicht gut tut, entspann dich mal wieder. Also, dass ich da so eine Art Selbstkontrolle verstärkt entwickle. Ähnlich wie beim Essen, wenn Leute sagen, hey, ich versuche jetzt gerade wieder so ein Sättigungsgefühl zu etablieren, weil du irgendwann mal ballerst du immer weiter in dich rein und jetzt kennst keinen Stopp. Und dann wirst du halt immer dick, weil der Körper irgendwie sagt von sich selbst aus nicht nee, sondern es geht immer mehr Wege rein. Und wenn du es aber schaffst, so ein bisschen Disziplin zu entwickeln und die Awareness zu haben, dann merkst du, ey, ich esse und irgendwie bin ich gerade satt und dann machst du einen Cut.
Und dann gibt es nicht mehr dieses, du stehst erst auf, wenn du den Teller aufgegessen hast, es bleibt nichts auf dem Teller liegen.
Genau, und das jetzt quasi auf den Kopf so übertragen, nach dem Motto, wenn ich merke, okay, ich bin satt oder ich bin voll im Kopf, sei es egal, durch viel, zu viel Arbeit, zu viel Input auf der Arbeit oder zu viel Input auf der Arbeit plus Smartphone, plus was auch immer, dass ich dann merke, okay, ich bin satt. Lass mich mal verdauen. Also diesen Verdauungsmechanismus für die Birne, das versuche ich irgendwie hinzukriegen.
Ah, das klingt voll smart.
Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich habe jetzt keine Hurra-Momente gehabt in den letzten Wochen, dass ich gesagt habe, wow, ich bin so krass, ich habe das so gut im Griff, sondern keine Ahnung, ich achte da jetzt mehr drauf.
Ja, aber das ist doch schon voll viel wert.
Ja.
Das ist voll gut.
I guess.
Auf jeden Fall.
Und du so?
Och, alles gut. Nee, das ist halt wirklich dieses 13-Stunden-Arbeitslehrer-Ding ist halt super entspannt. Das ist halt echt, kann ich nur jede Woche wieder sagen, ist halt super chillig. was halt Spaß macht, ist dann die Sachen nebenher, wie SV-Arbeit und bei irgendwelchen anderen Lehrern mitgehen und so weiter. Das ist immer noch alles super und macht total Spaß. Nächste Woche Mittwoch ist so ein Netzwerk-G9-Treffen, wo wir dann so ein bisschen gucken, wie stellt sich unsere Schule für G9 auf und so. Da habe ich mich eingetragen. Das sind so Sachen, die mir halt Spaß machen rund um die Schule, die ich ganz spannend finde. Und ja, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen blöd ist halt gerade, habe ich eben schon erzählt, mit wie sieht es jetzt an Sommerferien aus? Irgendwie ist es so eine Hängepartie. Mhm. Ich glaube, ohne, wie soll ich sagen, bösen Hintergedanken oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es nicht Prio ist, sich um darum zu kümmern, okay, welche Lehrer kommen jetzt bald, sondern es gibt ganz viele andere Sachen, die erstmal wichtiger sind. Mhm. Und dann guckt man sich am Ende darum, okay, wie besetzen wir jetzt quasi diese Posten, die jetzt nicht besetzt sind in den Fächern. Und genau darauf muss ich so ein bisschen warten. Das ist so ein bisschen anstrengend irgendwie, weil man so um sich rum die Leute so sieht, die so jetzt Bewerbungsgespräche haben und so. Mhm. Und so, ja, ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass das wahrscheinlich gut geht. Mhm. Und das tue ich auch immer noch und das wird auch vernünftig funktionieren. Nur man denkt halt wie immer so dieses, wann geht so diese Glückssträhne, die man so hat, vorbei? Mhm. Wann ist so dieses der Punkt, wo man sagt, scheiße, da war es jetzt zu naiv. So, aber das wird schon alles funktionieren. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Und das finde ich, da habe ich ja den Vorteil, dass die Noten ganz gut waren, dass ich irgendwo sonst wahrscheinlich eine Verlegungsstelle immer irgendwo finde.
Okay.
Und das klappt schon irgendwie.
Auch kurzfristig? Also
ja,
falls du den nie da hast?
Das klappt auch relativ kurzfristig. Also ich würde sagen, im Worst Case bin ich halt irgendwie den Monat nach den Sommerferien arbeitslos und suche in der Zeit dann eine Stelle und dann findet man auf jeden Fall bis zur nächsten Ferien irgendwie was. Ob es dann die coolste Schule ist, keine Ahnung. Ob ich das dann überhaupt mache, keine Ahnung. Oder ob ich dann sage, hey, ich nutze jetzt diese 5, 6, 7, 8 Wochen und, keine Ahnung, arbeite was anderes Cooles und bewerbe mich in der Zeit auf coole Stellen. Oder sage ich, okay, ich will auf jeden Fall einfach arbeiten als Lehrer, mir egal. Mhm. Oder ich sage, hey, pass auf, ich nutze diese 8 Wochen vielleicht, um Leichtathletik-Training aufzubauen, um da mal Energie reinzustecken, coole Sachen zu machen, Wettbewerb zu organisieren, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Oder ich sage, hey, keine Ahnung, vielleicht sucht irgendwer auf Wasserskianlagen irgendeinen Mitarbeiter und ich verdiene darüber mein Geld und mache nebenbei. Keine Ahnung, solche Sachen könnte ich mir alles vorstellen, falls da eben nichts kommt. Also es ist jetzt nicht so, als sitze ich da und warte und oh, wenn nicht, dann geht alles den Berg runter. So gibt es halt genug Szenarien in meinem Kopf.
A, B, C, D und E.
Ja, wie realistisch alle sind, werde ich dann sehen, aber irgendwas wird schon sich finden, worauf ich Bock habe. Das glaube ich. Ja, ansonsten war das gestern noch ganz spannend beim Training. Ich habe da jetzt gerade jemanden, der dazugekommen ist, cooler Dude, auch so im Freundeskreis so von den Leichtathleten und so jetzt auch von mir. Und der meinte, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Atmen. Und das fand ich ganz spannend, weil der so voll glücklich darüber war, dass ich ihm so empfehlen konnte, hey, mach doch mal so ein bisschen Meditation, Yoga, guck mal da so ein bisschen in diese Schiene. Mhm. Und der hat das schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube, der hat so jemanden gebraucht, der ihm mal so sagt, hier, guck mal da konkret rein. It's
legit to do Yoga.
Richtig so. Also es war, ich glaube, es war in seinem Kopf schon so da, aber es war trotzdem so dieses, ja, ach, keine Ahnung. Und der war halt so mega happy. Ich habe ihm gestern Abend dann noch so hier so Maddie und so geschickt, ne? und so, so One Giant Mind und sowas, was ich jetzt zum Meditieren immer benutzt habe. Und das fand ich irgendwie ein total cooles Erlebnis, dass man so dachte, okay, es ist halt doch irgendwie immer noch Nische, auch wenn man selber das so die ganze Zeit auf dem Schirm hat und so denkt, hey, das kann vielen Leuten auf jeden Fall in irgendeiner Richtung irgendwie helfen, weil es halt einfach so Self-Awareness voll ist, so dieses, ne, starr vor eine Wand und atme dabei einfach mal vernünftig. Und ich glaube, es gibt richtig viele Leute, so ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ne, es gibt halt wahrscheinlich auch einen Grund, warum die Apple Watch die Funktion hat, ne, atme mal kurz eine Minute, weil ich glaube, es gibt voll viele Menschen, die so, entweder beim Sport, da merke ich es extrem bei den Leichtathleten zum Beispiel, aber ich glaube so im Alltag auch, die nicht vernünftig atmen, so, sondern die einfach so unter Druck stehen und dann wahrscheinlich so, weiß ich nicht, auf irgendeine Form für sie ungesund irgendwie atmen, dann schwindelig werden, ungesund, also irgendwie, nicht ungesund, sondern schwindelig und verkrampft, das wollte ich sagen, so ein bisschen werden. Und ich glaube, das kann voll helfen, wenn man einfach mal so ein bisschen atmen übt, so besonders im Sportkontext, wenn du, keine Ahnung, im Leichtathletik ist es halt, damit legst du halt voll den Fokus drauf, wenn du 100 Meter läufst, gibt es halt viele, die irgendwie am Ende von 100 Meter merken, fuck, ich habe irgendwie einmal geatmet, keine Ahnung, wie läuft das, weil du dich auf so viel konzentrierst, aber nicht darauf. Und wenn man da einfach mal aktiv rangeht und so guckt, okay, ich zwinge mich jetzt mal, keine Ahnung, alle 3 Meter, weil ich mir irgendwelche Markierungen setze, bewusst zu atmen. Nase ein, Mund aus, Mund ein, Mund aus, zweimal irgendwas. Gibt es ganz viele verschiedene Techniken, die man da irgendwie anwenden kann und die für jeden auch irgendwie anders passend sind. Und das finde ich ganz spannend, weil ich so in meinem Leben immer gelernt habe, Nase rein, Mund raus. Aha. Das aber immer voll merkwürdig fand und nie gemacht habe, sondern immer Mund rein, Mund raus. Mhm. Weil ich immer dachte, der Körper braucht viel Sauerstoff, der Mund ist eine große Öffnung, da geht viel Sauerstoff rein, nehme ich den Mund.
So. Sag nicht, dass das nicht so ist. Das ist mein Lebenselixier.
Ja, nein, also.
Kann nicht anders atmen.
Und so laufe ich, also für meine Verhältnisse laufe ich so am besten, so gefühlt. Und dieses durch die Nase einatmen ist für mich voll krampfig. Und für andere ist das voll wichtig und die kriegen voll Seitenstiche, wenn sie es nicht machen. Mhm. Und das fand ich ja nochmal spannend zu gucken, also weil das ja so ein total natürlicher, reflexartiger Prozess ist, das Atmen. Niemand sagt jetzt ja alle 2 Sekunden, jetzt atmen. Dass man den, optimieren wäre vielleicht dein Wort, aber dass man ihn quasi nochmal so ein bisschen
hinterfragt, ob man es bisher richtig gemacht hat.
So. Ja, genau. Und dann in der so ein bisschen Awareness für das Atmen schafft, klingt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, weiß ich nicht, so pseudo-Naturheilkundemäßig irgendwie. Aber habe ich so festgestellt, dass das selbst den coolsten Typen so mal nochmal irgendwas ganz spannend fanden. Das hat mich gewundert, dass dieses Thema gerade so, wenn man denen, sage ich so, mal so die Erlaubnis gibt, so nach dem Motto, hey, du darfst darüber nachdenken, weil es ist ein cooles Thema und das ist irgendwie wichtig und es hilft dir vielleicht, dann ist es irgendwie ganz dankbar angenommen. Fand ich irgendwie smart. So.
Klingt cool. Das musste irgendwie, warum auch immer, musste ich die ganze Zeit an den Schwimmverein und Schwimmunterricht denken.
Warst du im Schwimmverein mal?
Ja.
Ah, ich
so auch. Ein Jahr oder so.
Ich glaube, ich kürze.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Jahr war, aber irgendwie so um den Dreh.
Ja.
Man muss halt die ganze Zeit dran denken, dass du quasi da ja hardcore gezwungen wirst, dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Gerade, weiß ich nicht, Brustschwimmen auch, aber gerade beim Kraulen und
deswegen
so.
Deswegen konnte ich nie kraulen, weil ich es nie gecheckt habe, weil ich bin immer durchgetaucht quasi und hat am Ende geatmet und war tot.
So. Genau, und das ist ja genau die Kunst zu sagen, entweder nach, weiß ich nicht, nach 3 oder nach 5 oder wie auch immer diese Schlagtechnik dann sein mag, einfach Kopf raus, einmal einen tiefen Zug und dann irgendwie diesen Rhythmus dann zu haben und dann auch immer schneller zu werden. Mhm. Ich habe da nie drüber nachgedacht bisher, dass es irgendwie was Cooles oder was Wertvolles war, aber klar, wenn ich jetzt heute irgendwie merke, hey, mir fällt es leicht, so regelmäßig, also mir fällt es irgendwie nicht schwer, dieses regelmäßige Atmen irgendwie zu machen oder halt mich drauf zu konzentrieren, dann klar, ich hatte auch einen gewissen Grad halt auch vielleicht fast ein Jahr lang irgendwie Training unbewusst.
Ja.
Ne, und ja, ich hatte auch letztens irgendwie eine Unterhaltung, wo es darum ging, hey, was hast
du? Sorry, nur ganz kurz. Und das ist ja auch leistungssteigern. Also die Leute bei Olympia können ja nicht 1000 Meter schwimmen oder so, indem sie einfach mal so drauf losatmen, wie sie gerade Bock haben, sondern das ist halt hartes Training, diese, und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, um diese Leistung über diesen Zeitraum abzurufen. Und ich glaube, viele beim Sport denken immer nur an Muskeltraining und keine Ahnung was, aber vergessen dann vielleicht so ein bisschen den Aspekt, der ja nicht jetzt nur Kopfsache ist, was ja auch wichtig ist, aber das halt wirklich ein körperlicher Aspekt ist, den man aber oft vernachlässigt, glaube ich, dabei. So beim Bankdrücken im Fitnessstudio und so sieht man ja auch immer wieder Leute, die, keine Ahnung was machen, völlig merkwürdige Sachen. Und es gibt manche, die halt irgendwie das so perfektionieren mit ne, beim Runtergehen einatmen, beim Rausgehen, pressen und so. Finde ich immer spannend. Aber dich hat jemand in letzter Zeit...
Nee, ich habe letztens ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, so, hey, was hast du eigentlich bisher so für Sportarten in deinem Leben gemacht? Und als ich das durch...
Atmen?
Atmen. Und als ich durchgegangen bin und jetzt gerade in dem Gespräch und nochmal zurückdenke, es waren schon viele Sachen dabei, die jetzt nicht unbedingt so, weiß ich nicht, wo man gesagt hat, okay, du hast es lange, ich habe es lange gemacht, das war irgendwie ein krasser Sport, aber ich glaube, irgendwie gefühlt die Summe der kleinen Dinge, die man da irgendwie so gelernt hat pro Sportart, machen aus einem dann irgendwas, wo du merkst, okay, für dich sind gewisse Dinge selbstverständlich, sei es so.
Handstand.
Ja, so doof es klingt, aber also jetzt nicht perfekt wie, oder nicht so gut wie früher, aber ich könnte jetzt immer noch einen Handstand und oder das Atmen oder Balance zu halten oder irgendwie auch
eine gewisse Grundgeschwindigkeit und so beim Laufen.
So Koordination, einfach diese Dinge, wo du sagst, ja klar, kann das nicht jeder. Mhm. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen dir, hey, ich habe in meinem Leben noch nie so wirklich Sport gemacht oder so, dann denke ich mir so, okay, krass.
Was für viele Fähigkeiten da irgendwie denn für fehlen.
Dich,
irgendwie,
wie fühlt es sich eigentlich an, du zu sein?
Voll, ne? Wie ist es, Abfall zu sein?
Nee, gar nicht. Wertend, aber wie ist das so, wenn man nicht einfach so Handstand kann? Oder wie ist das so, wenn man irgendwie, weiß ich nicht. Also
ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel so Hand-Augen-Koordination und so. Ich habe es ja gemerkt, ich war immer so einigermaßen sportlich, würde ich sagen. Aber als ich zum Volleyball kam, wurden mir sofort die Grenzen aufgezeigt. Erstmal, es ist so dieses, der Ball wird dir gestellt, du willst den Ball schlagen. Keine Ahnung, ich habe 2 Jahre gebraucht, um das Timing hinzukriegen, so abzuspringen, dass wenn der Ball gestellt ist, dass du dann den vernünftigen Ball treffen kannst und den rüberschmettern kannst. So, ne? Und das ist jetzt eine Sache, die hat man irgendwie gelernt. Aber vorher habe ich Sportarten gemacht ohne Ende, aber habe das nie gebraucht. Mhm. Und das habe ich dadurch quasi gelernt. Und so erweiterst du ja dein Skillset irgendwie immer durch alle möglichen Kleinigkeiten. Und wenn es nur solche Abläufe sind wie Ball gestellt bekommen und schmettern oder wie du die Hände hältst und diesen ganzen Kram, dass die Hände verschiedene Stadien einnehmen können, ne? Flache Hand angespannt, Finger offen und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es viele, die kennen das vom Schreiben vielleicht. Wie hältst du deinen Stift und so? Ne?
Ja. Ich warum auch immer. Das sind so Dinge im Alltag, wo ich gerade dran denken muss. Wir haben im Büro das Problem, wir haben zu viele Menschen auf zu engem Raum.
Zu wenig Hantelstangen.
Zu wenig Hantelstangen und warum auch immer haben wir keine Volleybälle. Wir haben halt zu wenig Raum, um zu telefonieren. Es gibt einen Raum, den du abschließen kannst und es gibt so ein paar Nischen, wo du dich hinsetzen kannst, wo du leise sprichst, da hört dich der Rest nicht. Mhm. Und es geht auch gar nicht darum, irgendwas zu verheimlichen, es geht eher darum zu sagen, hey, ich will die anderen nicht abfacken.
Geht es jetzt um private Gespräche oder auch um Geschäftsgespräche? Nee, einfach nur quasi? So
im Arbeitskontext, ja. Telefonate, die du führst.
Das ist ja voll nervig, wenn du nicht einfach an einem Arbeitsplatz mit den Leuten telefonieren kannst, oder?
Also kannst du machen, aber entweder hast du manchmal Themen so, die auch so ein bisschen, also die ein bisschen nicht für alle gedacht sind.
Das ist ja ganz normal.
Wenn du so Kritikgespräche auch führst mit Leuten, sagst sich Feedback, dann ist halt auch nicht cool, wenn alle zuhören. Mhm. Oder halt auch, keine Ahnung, wenn du einfach mal die anderen nicht abfacken willst und dir denkst, komm, ich bin mal nett. Wir haben auf dem Balkon so eine kleine, so eine Feuertreppe und die führt auf so ein Dach.
Mhm.
Und ich nutze das eigentlich fast täglich, wenn gutes Wetter ist.
Geil.
Und kannst du dir das mal so vorstellen, ich bin dann schon mit so Kopfhörern im Ohr, Handy irgendwo in der Hosentasche, springe ich halt auf den Balkon, also es gibt keinen direkten Zugang, du musst erst beim Balkon hast du diese
Fensterbank. Achso, nee, das meinst du nicht.
Auf dem Balkon,
ach so, ein Geländer.
Genau,
so, du musst so ein Absperrung. Ja.
Drauf und dann musst du dich da irgendwie so reinhangeln und dann kannst du hochklettern und es ist halt alles, für andere ist das schon spooky und du willst das halt einfach durchs Klettern, aber auch durch, ich weiß nicht, viele Dinge so beim Sport, wo ich denke, die hast du halt tausendmal schon gemacht.
Du hast halt so ein Vertrauen in deine Fähigkeiten.
Genau, oder auch dann von dann nachher wieder runter und dann so einen halben Meter so einen großen Schritt aufs Geländer wieder drauf und dann runter zu springen, obwohl du irgendwie gerade im ersten OG bist und dann im zweiten quasi, ist halt alles gar kein Ding. Und das heißt, ich kann mir diesen Raum halt einfach schaffen und für andere ist das gar keine Option. Und also gar nicht jetzt auf meine Kollegen bezogen, ich glaube, die meisten würden das auch nutzen können, aber das ist einfach
überhaupt so zu denken, dass man das machen könnte. So
genau,
so,
aber auch so einfach mal das so ohne nachzudenken zu tun. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir nie so bewusst war, aber jetzt gerade denke ich mir, ja, irgendwie ganz smart, hat sich doch dieser ganze Aufwand in Sport doch gelohnt.
Ja.
Auch wenn es immer nur so ein paar Wochen mal die eine Sportart war oder ein paar Monate mal die andere, irgendwie ist doch irgendwas hängen geblieben.
Ich merke das auch immer bei Umzügen. So dieses, dass man eigentlich irgendwie immer weiterschleppen kann und irgendwie das eigentlich schon alles in Ordnung ist und die anderen irgendwie dann noch dann so irgendwann so, Pause und ich kann nicht mehr. Also ich denke mir so, ich habe irgendwie, das funktioniert
also
irgendwie
so für mich so.
Ja, so in der Hinsicht zumindest irgendwie, oder das ist wahrscheinlich eher so eine mentale Motivationssache, dass ich halt irgendwie da Spaß dran habe und deswegen nicht so schnell davon genervt bin. Aber, dass man quasi, ja, dass man durch dieses ganze, durch dieses fast tägliche Sporttreiben, weniger schnell unfit ist. Und ich glaube, das kann halt, ist für den Kopf nur gut, für den Körper nur gut und ja, läuft dafür, dass, wie du gesagt hast, dass man bis 50 dann vielleicht doch noch sich so fühlt, wie man sich jetzt fühlt. Auch wenn man immer ein bisschen mehr Verletzungen mittlerweile bekommt und der Arzt dann sagt, Herr Petzer, Sie sind 27. Ich denke, ja, 27, was ist das?
Ja, Sie haben recht, sollte schneller heilen. Ja, was wäre die Hoffnung? Es ist so, gerade wenn ich mir denke, was wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, wäre es genau das, einfach diese, sagen wir, diese körperliche und mentale Agilität zu haben, dieses Vertrauen in sich selbst, dieses Gefühl, ich kann mich auf mich selbst verlassen, egal ob körperlich oder mental, das ist eigentlich das Geilste, weil alles andere kannst du irgendwie klar machen, wenn du jetzt merkst, okay, weiß nicht, du hast keine Kohle mehr oder du hast irgendwie Job verloren oder du hast irgendwie, keine Ahnung, alles wurde dir genommen. Solange
spul jetzt vor in dem Podcast nach den Sommerferien, da werden wir genau diese Themen besprechen.
Aber du hast halt noch dich selbst und deine Fähigkeiten, dann kannst du halt immer noch gucken, wie du daraus was Gescheites machst. Ja, und dann deswegen. Ja.
Mir ist so eine Sache eingefallen, die jetzt in den letzten Tagen akut war, was auch für harten Schlafmangel für mich gesorgt hat. Erstens, Geburtstage und Spieleabende, die eskalieren und weswegen ich bis 5 Uhr wach bin und mein Körper mittlerweile mich dann 3 Tage fast K.O. setzt. Das ist halt echt krass mit 27. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die E3 gerade ist.
Aha.
Und ist ein bisschen nerdiges Thema, aber mir macht das mega Spaß. Das ist halt so, als für dich, glaube ich.
Ist das von Sony eigentlich?
Nee, die E3 ist quasi die Electronic Entertainment Exhibition oder so. Deswegen so, daher kommen okay. da drei E's irgendwie ja, davon. Okay. Und das ist quasi so die größte Computerspiele-Messe der Welt in einer gewissen Form. Was man jetzt hier aus Deutschland von der Gamescom vielleicht kennt, ist so die Mama, die E3 ist die Mutter der Gamescom, wenn du so mhm. willst, in einer gewissen Form. Und das ist halt total cool, weil am Anfang, so am Wochenende, jetzt letzten Wochenende, waren die Pressekonferenzen von dann eben Microsoft, Sony dieses Jahr nicht, weil die gesagt haben, irgendwie haben wir nichts dieses Jahr. Fand ich ein bisschen merkwürdig, dass so ein großer Publisher und Entwickler irgendwie da sich raushält. Und Microsoft zum Beispiel die neue Konsole angekündigt hat, die gerade noch Project Scarlet heißt. Das wird quasi die neue Xbox werden, die Ende 2020 rauskommen soll. Und ich merke da, wie so richtig kindliche Gefühle hochkommen, so dieses... Ich fieber jetzt irgendwie um 3 Uhr nachts so auf die Pressekonferenz und was wird so angekündigt, was vielleicht in 5 Jahren mal irgendwie rauskommt. Mhm. So, das ist irgendwie ganz cool, so wie vielleicht für dich die Apple-Konferenzen so sind, ist halt das so gerade eine Woche, die sich nur diesem Thema widmet und jedes Mal, jeden Tag gibt es so neue Infos über bestimmte Dinge, die angekündigt werden oder nicht angekündigt werden und so. Und von Nintendo und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie cool, dass man so, weiß ich nicht, das ist so wie wenn hier Awesome Games dann Quick und so läuft, dass man irgendwie so rund um die Uhr immer mal so entweder einschalten kann und sagen kann, hey, da ist irgendwas, was mich interessiert, was ich irgendwie cool finde. Oder halt auch so bei Twitter oder so interessante Informationen sieht und man ist die ganze Zeit so ein bisschen positiv angeregt irgendwie. Ja, so. Ja. Es ist einfach eine ganz lustige Grundstimmung.
Ich finde, das ist dieses Gefühl, also das Gefühl, was es bei mir immer auslöst, egal ob es jetzt irgendwie die Tesla irgendwie AI-Demo
ja. ist. Tesla war jetzt auch die Inhaber, Aktieninhaber
Quartalsbericht
Konferenz, oder? Ja, dieses, ja, genau.
Genau, das und ich finde gerade das, ne, wenn die jetzt was ankündigen, was es in 5 Jahren geben wird, das gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl von Hoffnung in die Zukunft. Gar nicht so nach dem Motto, oh, wenn es das nicht gäbe, wären wir alle am Arsch, sondern so, hey, es gibt irgendwas, worauf ich mich freue, was in der Zukunft ist. Und das klingt jetzt voll düster, aber das meine ich gar nicht, sondern etwas, was irgendwie nicht ernst ist, etwas, was spaßig und Kind, dieses Kindliche, dieses einfach nur Vorfreude auf etwas, wo ich denke, hey, da habe ich einfach Bock drauf. Das ist nicht vernünftig, das ist nicht ernst. Da geht es um nichts.
Da geht es jetzt nicht um, endlich können wir den Welthunger besiegen und endlich können wir Krebs heilen und so.
Sondern es ist so, ey, geil, es ist einfach nur eine neue Konsole.
Ja, nice. Oder es gibt einfach einen Nachfolger von Zelda Breath of the Wild zum Beispiel. Ja.
Also ne, einfach genau dieses eben nicht Ernste, sondern die wie auch immer.
Das ja, und ich mag auch diese Berichterstattung darüber, dass man dann so dann kommen Entwickler zu Wort, du hörst mal so ein bisschen, wie das abläuft und so. Ich fand das, weil wir ja auch im letzten Podcast über Crunchtime und so gesprochen haben und kurz ausgeholt, es gibt den Entwickler CD Projekt Red, das sind die aus Polen, die The Witcher gemacht haben, ne? Das sagt ihr ja was.
Klar.
Und die entwickeln gerade das Spiel Cyberpunk
2077 mit Keanu Reeves.
Das ist korrekt, dieses Keanu Reeves-Ding.
Ich kenne das auch nur, weil es gab das voll viele Memes dazu, die dann so irgendwer lässt sich so ein Lifehack einfallen, irgendwas so ganz Dummes und dann steht da einfach, boah, krass, dieser Typ lebt in 2077 und ist Cyberpunk und was weiß ich.
Also nach dem Motto, aber wahrscheinlich auch so Memes, du kannst ankündigen, du bringst einen neuen Mülleimer raus, dann Keanu Reeves ihm quasi präsentiert, ist gerade alles geil. So, und also, aber da so die Berichterstattung und so und das, was man so davon hört, das wird krass werden so nächstes Jahr. Und worauf wollte ich hinaus? Genau, Crunchtime. Und da hat auch ein Entwickler, heute habe ich das Interview gesehen, das war ganz spannend, das wurde aber Dienstag, glaube ich, geführt. Da ging es nämlich darum, dass gerade in dieser Spieleentwicklerbranche es nämlich genauso läuft, wie wir letzte Woche besprochen haben, wie es nicht laufen sollte. Da ist es nicht Scrum-mäßig, hey, wir sind gut organisiert und so weiter und die ganze Zeit ist ein Austausch da, sondern eigentlich ist bis zum halben Jahr vor dem Spiel gefühlt, alles einzeln entwickelt. Du hast einen Level-Designer, du hast einen KI-Designer, du hast einen Dialogschreiber und so weiter und so fort. Und dann wird das alles erst zusammengefügt. Und dann kommt immer dieses, wir müssen das Spiel verschieben, wir müssen die Beta-Tester und so weiter haben irgendwie Probleme festgestellt. Und dann kommen diese ganzen Bugs zutage. Und dadurch entsteht auch dieser harte Crunch-Time, wo wir letztes Mal gesagt haben, eigentlich müsste die gar nicht mehr da sein, wenn man auch anders arbeiten würde. Und der hat genau das mit berichtet, dass so gearbeitet wird und es deswegen schon zu diesen harten Crunch-Times kommt. Und der war dann so, es kam nicht so die Frage, weil da generell Spieleentwickler immer so ein bisschen in der Kritik sind und auch CD Projekt Red mal so ein bisschen in Kritik kam, weil es da so hieß, naja, ihr entwickelt gerade vielleicht das coolste Spiel mit Witcher 3 so, aber alle Menschen leiden darunter. Und dann wurden die Entwickler so gefragt und die haben so gesagt, nein, wir arbeiten hier mit Leidenschaft, deswegen machen wir das gerne, bitte feuert uns nicht, so gefühlt, weißt du? Und deswegen hat jetzt irgendein, nicht CEO, aber irgendein Entwicklervorsitzender quasi von CD Projekt Red für alle Entwickler so eine Art offenen Brief vorher schon geschrieben, nach dem Motto, wir verpflichten uns, die und die Arbeitszeiten einzuhalten und bla bla bla, damit er quasi vorangeht und für jeden kleinen Entwickler in dem Unternehmen so eine Art Bezugsquelle schreibt. So nach dem Motto, hey, du kannst damit zu denen hingehen und sagen, ihr und wir haben uns darauf quasi verständigt, dass das, was jetzt passiert, nicht gemacht wird. Und dann wurde dieser Entwickler, der in dem Interview gefragt wurde, zu seiner Meinung dazu befragt. Und er war so, hat so kurz überlegt und er war halt total cool. So. Und meinte dann so, ja, ganz ehrlich, jede Antwort, die ich gerade sagen könnte, ist halt nicht gut. So, egal in welcher Hinsicht. So. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, stimmt, wenn du jetzt sagst, nein, das ist totaler Bullshit, dann fällst du allen deinen Entwicklerkollegen in den Rücken und sagst, nö, die stellen sich alle an. Und wenn du sagst, das ist genau das Richtige, was wir gerade brauchen, dann zeigst du deinem Arbeitgeber so nach dem Motto oder dann lieferst du den so ein bisschen ans Messer. Und der hat sich da sehr sympathisch und trotzdem professionell so rausgewindet, hat aber dann trotzdem auch vernünftige Antworten gegeben und meinte dann, hat dann eben das erzählt, wie ich gerade meinte, dass man eben so arbeitet und dass es eben schwer ist, dann irgendwie anders zu koordinieren, deswegen kommt es zu diesen Crunch-Times. Und meinte dann aber auch, naja, ganz ehrlich, wir könnten auch bei anderen Entwicklern arbeiten, aber wir entwickeln hier, weil da gerade der krasse Scheiß eben geht. Du willst halt, das, was du ja auch manchmal so erzählst aus der Branche bei dir, so, du willst halt dabei sein bei dem geilen Scheiß. So. Du willst, auch wenn du bei Google arbeitest vielleicht und unter hartem Druck stehst, in Fatboys sitzend und Volleyball spielend, willst du trotzdem Teil von Google sein. Du willst Teil von Cyberpunk sein, du willst Teil davon sein. Ne? Und du kannst natürlich Indie-Entwickler sein und irgendwie alleine an einem Spiel sitzen 10 Jahre und dann vielleicht Glück haben wie bei Minecraft. Und das haben die meisten aber nicht. Und denen geht es vielleicht dann gut und die entwickeln ein bisschen vor sich hin und das ist dann ein Hobby und so, aber das willst du nicht, sondern du willst halt den krassen Scheiß mitgestalten. So. Ja. Und das fand ich nochmal ganz spannend, so Einblick in diese Spielebranche hinter die Kulisse von alles ist schön und bunt und das ist alles so spielmäßig, sondern nee, das ist auch irgendwie harte Industrie natürlich.
Ich habe zugegebenerweise auch bisher von Entwicklern nur Kritik gehört, was so diese Spielebranche, den Job des Entwicklers in der Branche angeht. Waren die gleichen Aussagen. Schlechte Bezahlung, extrem viel Arbeit, viel Stress und viel Konkurrenz halt auch, weil es gibt viele Leute, die haben einfach Bock, Spiele zu entwickeln. Ja. Ist, wenn du überlegst, schreibe ich jetzt Code für eine Bank-App oder schreibe ich jetzt Code für The Witcher? Und viele haben halt Bock auf die Sachen, die in ihrer Freizeit auch gerne tun, nämlich
Zocken. Ja, oder was auch schön aussieht danach. Also du kannst Van Gogh mitmalen oder du kannst eine Wand weiß streichen. So, ne? Ja. Natürlich willst du lieber die geilen, bunten Sachen
irgendwie
malen.
Deswegen gibt es so viel Konkurrenz quasi, dass die Gehälter quasi entsprechend niedrig sein können, weil die Leute arbeiten noch für wenig Geld. Und naja, wenn der eine sagt, boah, ist das zu viel Arbeit, ich will nicht, dann sagen die, okay, dann verpiss dich halt. Oder steht dann eine Schlange von anderen Leuten, die halt diesen Job annehmen würden. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch nicht so dramatisch krass besser werden, kurzfristig. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das fand ich nochmal spannend. Aber ansonsten, so richtig psycho-krasse Ankündigungen gab es nicht. Okay. Keine krassen Skandale, einfach, wie ich würde sagen, so eine solide E3 irgendwie, die jetzt ganz, ganz, ganz interessant so ist. Was ich noch ganz spannend fand, ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen in eine Vermischung von Spiele- und Filmindustrie. Mhm. Es gibt jetzt irgendwie dann Spieleentwicklerstudios, die auf einmal eine Netflix-Serie produzieren und so. Und dann Keanu Reeves, der irgendwie dann fürs Cyberpunk da jetzt eine Rolle drin hat und und er dann nachgebaut ist in einer gewissen Form. Das heißt, das ist so finde ich so ein Zeichen für eine Anerkennung der Spielebranche. Dass es nicht mehr so ist, okay, es gibt halt Film und Musik. Und das sind die Entertainment-Medien, die quasi anerkannt sind gesellschaftlich und Spiele machen nur Nerds und Schmocks, sondern es ist so dieses, okay, irgendwie, es kommt so weiter in den Mainstream irgendwie an und sodass sowas dann sogar Netflix-Studios irgendwie darauf zugehen und so. Fand ich noch ganz interessant. Aber, ja, und was ich spannend fand, sorry, also jetzt ist noch, dass das ja alles in L.A. ist, also in Los Angeles und ich da vorletztes Jahr, glaube ich, auch da war. Es ist halt einfach mega cool, wenn du da die Bilder wieder siehst und denkst so, ja, da war ich auch. Gelacht, ne? Und du kriegst so voll die Vibes so wieder mit dem geilen Wetter und so, keine Ahnung, das war irgendwie auch schön zu erleben und da war für mich auch nochmal klar, dass wir das irgendwie in den nächsten Jahren auch nochmal machen müssen, da nochmal hin. Ich finde es einfach, ist schon irgendwie cool.
Ja, das hatte ich mal, ich saß mal in New York in einem Apartment, hab einen Film geguckt, der in New York spielte.
Wann warst du in New York?
Winter 2013, 14.
Wie lange? Was gemacht?
Nur eine Woche. Ich war 2 Wochen auch in L.A. und die Ecke.
Da warst du auch in New York. Das war genau gekoppelt. Das wusste ich gar nicht. Okay.
Quasi nach Neujahr dann nochmal eine Woche in New York. Und das war genau dieses Gefühl. Ich sitze da in dem Apartment, gucke einen Film, so, weil das Wetter draußen super schlecht war.
Und Sex in the City?
Fast. Und in dem Film, der spielt dann einfach in New York. Ich weiß nicht, ob das Spider-Man war oder so, irgendwas. Und dann denkst du, hey, da bin ich voll lang gelaufen. Ja. Das ist einfach irgendwie cool.
So, als würdest du Casey Neistat-Videos gucken, dann da. Der ist bald nicht mehr in New York wohnt.
Nee, ach stimmt.
Hast du mitbekommen? LA, ne? Der macht gerade so eine Tesla-Tour quasi nach LA und twittert so live aus seinem Tesla die ganze Zeit, wie er dann auf der Rückbank schläft, wie er mit den Superchargern läuft und so weiter und so fort. Das ist ein interessanter Werbeansatz irgendwie auch für Tesla, also dieses irgendwie, du begleitest den Typen, der sagt, was alles so gut läuft mit dem Tesla und macht dabei so einen kleinen Roadtrip, ist ganz witzig zu sehen.
Ja, ich habe auch gestern tatsächlich 1,5 Stunden lang die Shareholder-Demo
geguckt.
Ja.
Irgendwas Interessantes?
Ja, weiß nicht, für mich bestätigt sich einfach immer mehr, dass
ich habe irgendwie sowas gelesen wie sie lehnen alles ab. Irgendwie war so ein Twitter-Artikel so, Shareholder lehnen Vorschläge von CEO oder lehnen Vorstandsvorschläge ab.
Ach so, okay, das den Part gab es quasi nicht als Stream, es gab nur so die Vorstellung plus Fragen und Antworten.
Okay.
Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach so Fandom ist oder einfach nur, weiß ich nicht.
Ist es auf jeden Fall, aber vielleicht ist es noch mehr.
Ja, aber wenn du so Zahlen siehst wie, hey, guck mal, das sind gerade alle Elektroautos, die auf dem Markt sind und das sind so deren Reichweiten und deren Kapazitäten pro, weiß ich nicht, Kilowatt irgendwas. Pro Preis irgendwie. Und dann guckst du an und denkst dir, hä, wieso ist Tesla so krass im Vergleich? Und auch diese ganzen Fortschritte Richtung Batterien, Fabriken und so. Und denk ich mir, hä, wie wollen die anderen das aufholen? Und für mich ist, aber ich verstehe nicht, wie Tesla nicht erfolgreich sein kann. Also in meinem Kopf funktioniert es nicht.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, was, also klar, außer Elon Musk stirbt oder irgendwer, weiß ich nicht, zündet diese Fabrik an und, ne?
Ja.
Aber abgesehen davon, es fällt mir echt schwer zu glauben, dass irgendwer anders denen kurzfristig Konkurrenz macht. Wirklich ernsthaft.
Und das ist halt spannend, weil man jetzt hier gerade hier in der Gegend überall diese krassen Plakate von VW sieht, ne, mit dem ID, mit dem Bus und so weiter und so
fort. Wo ist dieses fucking Auto?
Ja, ja, genau, das ist halt das, was ich meine. Also, wo bin ich mal gespannt, ob, also wäre interessant zu sehen, ob dann 2023 oder wann der rauskommen soll, oder 22, wenn dann der Bus auf dem Stand ist von einem Tesla von vor 3 Jahren, ja, dann ist es ja mega wack.
Das ist bei dem, das fand ich so lustig. Ich weiß nicht, ob ich kann das nicht nachvollziehen, ob das wirklich stimmt, aber die haben so ein Slide gezeigt, so der erste Tesla, das erste Tesla Model S von 2012 hatte eine Reichweite von, weiß ich, 250 Meilen, 270, keine Ahnung.
Irgendeine Zahl, ja.
Und alle Autos, die es aktuell neu auf dem Markt gibt, die nicht von Tesla sind, haben es nicht geschafft, diese Grenze zu knacken. Von 2012. Ja. Selbst es gibt von Audi den e-tron, diesen.
Der jetzt zurückgerufen wurde, weil er explodiert oder so?
Keine Ahnung.
Dieser, ja, ich hab irgendwas gelesen, wegen Explosionsgefahr wurde der zurückgerufen.
Oh. Ja, jedenfalls dieser SUV, der so richtig. Ich habe den auf der Autobahn mal gesehen vor ein paar Tagen.
Der bei Endgame auch ist, oder nicht?
Ja, genau.
Glaube ich, ja.
Das Ding sieht super geil aus. Ja, so, aber
sieht krass aus.
Also es ist kaum Reichweite im Vergleich, angeblich, keine Ahnung, aber nur das andere, dass das, was ich so bewerten kann und das, was die so zeigen, ungefähr der Wahrheit entspricht, denke ich mir, hey, krass, und das Model 3 oder das aktuelle Model S-Ding hat nochmal irgendwie doppelt 200 Meilen also, mehr. Und ich so, hä, wie krass, also ich weiß nicht, irgendwie bin ich da so felsenfest von überzeugt, dass die einfach alles dominieren werden.
Mhm.
Ja, keine Ahnung, mal gucken.
Spannend.
Und das ist das Gefühl, ne, wie wenn du sagst, da kommt Cyberpunk und ich so, geil, die sind einfach gut. Also ich freue mich halt für andere an der Stelle, weil ich mir denke, krass, die haben so viel Arbeit und so viel Schweiß und so viel Blut und Tränen reingesteckt.
Mhm.
Und das ist auch ein cooles Produkt. Und ich freue mich dann einfach für die und denke, ich, selbst wenn ich selber nie Tesla fahren werde, weil ich brauche kein Auto, freue ich mich trotzdem, dass es irgendwie da in diese für mich richtige Richtung geht. Ne? Und dass es irgendwie funktioniert und dass da irgendwie, weiß ich, ich bin immer so der Freund von Underdogs und je mehr Tesla gebasht wird in den
News, denkt man sich so.
Toller finde ich die, denke so, okay, jetzt erst recht.
Ja, ist über allem. Slack-Aktie, ja, nein?
Mm-mm.
Nee?
Mm-mm.
Okay. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Nein, ich wollte. Also, keine Ahnung.
Nein, ich habe nur gelesen, weil.
Die
Story ist nur gerade witzig, weil vor, keine Ahnung, 2-3 Wochen ging ja Beyond Meat an die Börse und eigentlich war es immer so, dass wir sowas so ein bisschen auf dem Schirm hatten und dann so, haben auch so geredet und war so, ah nein, ah doch, oder ah nein, und nach einer Woche ist halt mega explodiert und es war so, da waren wir mal diesmal zu brav und waren zu vernünftig und deswegen habe ich jetzt gesagt, weil und jetzt kam heute Twitter irgendwie nach dem Motto Slack geht irgendwie in 2 Wochen an die Börse und dann war es so, aber ich dachte auch so, irgendwie, da ist nicht so viel Potenzial, das ist ja nicht so der Underdog, so, das ist nicht so der Underdog, wo man das Gefühl hat, okay, das wäre cool.
Nee, es ist eher so das Cash-Out-Szenario für alle Angel-Investoren, die seit Jahren irgendwie darauf hoffen, dass sie an die Börse geht. Ja. Und das ist auch okay, aber irgendwie, Slack ist halt jetzt schon da.
Das hat so richtig, die, das meine ich.
Reife irgendwie, ne?
Das war quasi die Verbindung zu dem Thema davor, dass es halt nicht so spektakulär, nicht so spannend, nicht so cool ist. Da möchte man nicht so drauf wetten, weil das Herzblut ist nicht drin und also jetzt von einem selber. Und es ist nicht dieses, hey, wenn der es packt, wäre es mega geil, wie bei Tesla oder Beyond Meat oder keine Ahnung was. Ja.
Von
alright. Willi scheint die Sonne ins Gesicht.
Voll krass, ne? Wir haben es halb neun,
kurz nach neun. Gerade am Anfang des Podcasts hast du noch berichtet, jetzt geht es gleich richtig los mit dem Gewitter. Und jetzt nach dem Podcast scheint die Sonne.
Pustekuchen.
Kuchen. Ich mag Kuchen.
Vegan.
Es gibt gute vegane Eistorte bei irgendwas, keine Ahnung, Keramik gebracht, war mega lecker. Schoko, irgendwas.
Apropos Eis.
Der Eismann.
Bald gewinne ich die Wette. Noch für 16 Tage.
Welche Wette?
Es gibt eine Wette hinter dem Eis. Aber mehr dazu beim nächsten Mal.
Hey, erzähl kurz.
Nein.
Was für eine Wette?
Mann, das war mein Teaser, Mann.
Oh, ich hasse das. Ich will nicht Teasmeister Wii.
Aber ist jetzt so.
Okay, wir können auch was teasen. Wir haben eben drei T-Shirts-Probe angezogen.